Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Herzlich willkommen zu Folge 106. Und wenn man die 106 mal 40 nimmt, dann kommt man ungefähr auf die Millionenzahl, die die NFL-Teams diese Woche ausgegeben hat. Einfach nur von mir so gesagt, das ist kein fundiertes Wissen. Schönen guten Tag, schön, dass ihr dabei seid. Christoph Stadler, ich grüße dich recht herzlich zu einer ganz besonderen Folge. Die lila Welt scheint in der NFL. Die lila Scheine gehen über den Tisch. Free Agency hat begonnen. Grüße dich.
Hallo, Flo Hauser, was? 106 mal 40?
Ja, ich habe jetzt einfach mal irgendwas gesagt. Ich
weiß nicht. 4.240, das ist ein bisschen lächerlich.
Okay. Heute gibt's die 4.000 Millionen.
Okay, genau, 4.000 Millionen. Heute gibt's, glaube ich, wirklich die geballte Madness an NFL, oder? Das ist schon immer, Start Free Agency ist immer, ich sag's auf gut Deutsch, geisteskranker Scheiß.
Ja.
Und es ist so, ich finde diesmal sogar noch, natürlich ist wieder viel los, aber es gab schon, finde ich, krankere Free Agencies.
Mhm.
Und dann kam gestern Nacht.
Ja, dann kam gestern Nacht. Ich wollte es gerade sagen, also ich glaube, wir sind da ähnlich beide unterwegs. Wenn man mit der NFL zu tun hat, gerade in der Free Agency, dann setzt man sich an den Laptop, hat sämtliche Nachrichtendienste offen, schreibt so wie ich eine Excel-Tabelle mit allen möglichen Rosterbewegungen auf Coaches, aber vor allen Dingen Spielerseite jetzt in dieser Free Agency-Woche. Geht dann gestern, wir nehmen ja immer mittwochs auf, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.
Bei euch ist es mindestens mal vorgestern.
Genau, bei euch ist es vorgestern. Gehe dann gestern Nacht, also von Dienstag auf Mittwoch ins Bett, so um 1.15 Uhr, nachdem ich wieder ordentlich in die Excel-Tabelle eingetragen habe und 1 Million Screenshots übrigens habe, mal 106. Und dachte so, komm, jetzt bevor ich schlafen gehe und das Handy weglege, gucke ich nochmal kurz rein.
Was soll noch passieren?
Genau, was soll heute noch groß geschehen? Und es ist wirklich so passiert. Ich öffne Twitter/X. Und dann stand vor einer Minute, habe ich diesen Schriebs von den Las Vegas Raiders gesehen, dass die Ravens sich aus dem Trade um Max Crosby zurückziehen. Und dann war ich hellwach und war noch 1,5 Stunden wach, weil ich alles angeschaltet habe, alles durchgeguckt habe, alles gelesen habe und bin vom Glauben abgefallen. Das ist die Meldung, das habe ich so, seitdem ich die NFL beruflich verfolge, noch nicht erlebt. Krasse, krasse Nummer mit einem riesengroßen Rattenschwanz, den wir jetzt natürlich auch aufarbeiten müssen, Christoph.
Genau, ich habe deine Nachricht bekommen, dann habe ich das Handy ausgemacht, weil ich dachte, nee, jetzt reicht's.
Wieder ein besoffener Anruf mitten in der Nacht, ey. Oh, nee.
Wo soll ich ihn wieder abholen? Ja, Donnersberger Brücke in München, warum? Was ist los mit dem Typen?
Schön wär's, ja. Ich habe mich aus dem Feierleben zurückgezogen, so wie die Ravens aus dem Crosby-Deal. Da bin ich raus.
Ja, fangen wir damit gleich an, oder? Das ist halt unbedingt das Thema, was natürlich jetzt raussticht. Also eigentlich wollten wir drüber reden, so stand's bei uns dann in unserem Skript auch drin. Max Crosby wird von den Raiders zu den Baltimore Ravens getradet und dann kam eben diese ominöse Dienstag auf Mittwochnacht. Sagen wir mal, was es hätte sein sollen. Also Las Vegas hätte den Nummer 14 Pick 2026 von Baltimore bekommen und einen First Rounder 2027. Es gab noch Gerüchte, dass ja auch scheinbar vor allem auch die Dallas Cowboys in der Verlosung waren. Die wollten aber allem Anschein nach keine 2 First-Rounder abgeben. Und Baltimore, das hätte erstmal wunderbar gepasst, weil das war schon eine Problemstelle. Pass-Rush war nicht wirklich gut. 30-6 letzte Saison, hatten zum ersten Mal überhaupt keinen Edge-Rusher letztes Jahr, über 4,5-6.
Mhm.
Und da hätte so ein Max Crosby bei voller Fitness natürlich wunderbar reingepasst. Jetzt kommt eben das dicke Aber der Geschichte.
Ja, da kam dann die Meldung, dass beim Medizincheck, das gibt's ja auch mal zum Beispiel bei einem Randall Königsdörfer, als der zu Nizza wollte.
Das kommt immer mal wieder. Den Vergleich hatte ich auch im Kopf, genau.
Ja. Total. Kommt immer mal wieder vor. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil ich es nicht von dir rausgefunden habe. Aber in den letzten 7 bis 8 Jahren hatte der Kerl halt auch einfach 7 bis 8 OPs. Und er ist ja zum Ende des Jahres, habt ihr alle mitbekommen, noch unter Pete Carroll die letzten 2 Wochen rausgenommen worden aufgrund einer Meniskusverletzung.
Diese Meniskusverletzung. Gesagt, das ist doch gleich nochmal ein bisschen in einem anderen Licht, oder? Wenn der jetzt immer noch scheinbar was hatte, sagen zumindest die Baltimore-Ärzte, es ist ja jedes Ärzte-Team wird natürlich ein bisschen auf eine andere Abwägung kommen und sagen, das ist uns zu viel Risiko, das ist uns zu wenig Risiko, das schaut besser aus. Da ist ja jeder, natürlich sind es alles Ärzte, aber nicht jeder hat immer dieselbe Diagnose. Und da dachte ich, das war mein erster Impuls so, warte mal, Max Crosby war zwar sauer zum Saisonende, aber vielleicht war es gar nicht so dumm von den Raiders, dass noch schlimmer geworden wäre.
Das kann sein, das ist jetzt, na gut, das ist natürlich Spekulation, weiß man nicht, was dann noch passiert.
Alles ist Spekulation, was jetzt kommt.
Aber er hatte halt einen Eingriff, einen medizinischen, und ich selber hatte auch mal eine Meniskusverletzung. Ich weiß, dass das ein bisschen länger ziehen kann. Jetzt haben wir aber auch Mitte März, dass das dann bei einem Medizincheck jetzt rauskommt, dass man dieses Risiko nicht eingehen will. So muss man es, glaube ich, formulieren, weil dass er fit werden wird zum Saisonstart, ist klar. Aber er hat halt ein vernarbtes Knie oder es kann halt wieder irgendwas ausbrechen, ja. Und das verstehe ich irgendwo seitens der Ravens. Ich bin überrascht, weil das muss man sich halt doch vorher angucken bei so einem Blockbuster-Thema, weil das einen Rattenschwanz bei allen anderen Teams mit sich zieht. Die ganze NFL ist sauer auf Baltimore gerade, das muss man schon so sagen.
Also da würde ich dir jetzt aber schon mal widersprechen, weil Baltimore wird wahrscheinlich die Akte von den Raiders bekommen haben, aber deswegen gibt's ja nochmal die Checks vom eigenen medizinischen Personal. Da war das halt so in dem Ausmaß nicht absehbar. Also ist jetzt, wie gesagt, alles nur Spekulation. Wir wissen es ja alle selber nicht. Das können die eigentlich nur die Ravens uns ganz ehrlicherweise sagen. Und da die Ärzte. Und ich glaube, dass dann wirklich da ein Medizincheck rauskam, ey, das ist uns zu risky, weil wir halt zwei First-Round-Picks abgeben. Mhm. Natürlich jetzt auch, wir kommen gleich drauf, weil sie den Ersatzmann ja schon gefunden haben, dass so ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu viel Verschwörung, dass man deswegen raus ist aus diesem Trade, um den anderen zu holen. Also es geht um Trey Hendrickson. Ja. Das habt ihr eh dann schon mitbekommen, wenn ihr die Folge hört. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Spekulation. Ich glaube halt, dass es wirklich so war. Die haben die Krankenakte bekommen. Da steht XYZ drin. Sie schauen sich an und sagen, ja, XYZ ist da, aber es ist für uns schlimmer als gedacht. Ist uns zwei First-Round-Picks nicht wert. Weil ja dann auch sich logischerweise der Agent von Max Crosby gemeldet hat, der gemeint hat, du, die Reha nach der Meniskus-OP, die geht ganz normal weiter. Der ist im Zeitplan sogar voraus. Okay, was sollen sie auch anderes sagen?
Ja, klar.
Der sagt natürlich nicht, schaut schlecht aus. Ich weiß nicht, ob der noch 5 Jahre NFL spielen kann. Ja, das sagt auch kein Agent. Das ist auch völlig logisch. Ich verstehe es nicht. Also natürlich bringt das alles ein bisschen durcheinander, dass die Raiders da auch ein bisschen angesäuert sind, weil du halt in der Free Agency schon aktiv warst. Dazu auch gleich mehr. Mhm. Aber ich kann es aus Ravens Sicht verstehen, wenn das medizinisch, und das ist jetzt nur eine Interpretation, wenn es aus ihrer Sicht medizinisch keinen Sinn ergibt, dann kann man ihnen nichts vorwerfen, weil sie erst eben zum neuen NFL-Jahr offiziell wird, dieser Trade. Und dann, ich habe nochmal nachgeschaut, beziehungsweise ESPN hat das berichtet, Baltimore macht das nicht zum ersten Mal. 2017 beim Wide Receiver Ryan Grant, den hatten sie geholt und nach der Untersuchung einen Vertrag doch wieder zurückgenommen. Da war halt der Unterschied, wenn ich es richtig im Kopf habe, das war ein Free Agent Signing. Und jetzt ging es halt um einen Trade. Ja. Das hat natürlich damals nur den Spieler betroffen. Jetzt betrifft es die Raiders schon und das betrifft sie schon auf eine blöde Art und Weise unter Umständen.
Ja, total. Ich glaube, in den 90ern sind sie aber auch schon mal von einem Trade zurückgetreten, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwo auch.
Ja.
Aber das nur mal am Rande. Also ich nochmal, ich verstehe das auch total, wenn es da Bedenken gibt. Es wäre ein teurer Trade gewesen, dann macht das absolut Sinn. Aber worauf ich halt hinaus will, ist, es ist ein riesen Rattenschwanz, dass man vielleicht auch einen Tag vorher hätte drauf kommen können, weil wir werden auch gleich nochmal ein paar Namen nennen.
Aber war da die Untersuchung schon?
Das ist die Frage. Das ist halt genau der Punkt.
Weil es ist ja so, wenn du ein Auto kaufst, also ich verkaufe dir ein Auto und schicke dir dann die Daten zu und du sagst, oh, das ist ja super, du musst gleich kaufen. Oder du schaust selber nochmal drauf und merkst dann, das und das ist ein bisschen anders.
Ja, klar.
Da wäre ich dann auf deiner Seite.
Ja, an der Stelle an alle ein wichtiger Tipp fürs Leben.
Immer von eine mir zweite kein Auto.
Meinung. Nee, erstens das, von Christoph kein Auto kaufen. Und zweitens immer eine zweite Meinung einholen. Das ist nicht schlecht, egal ob das medizinisch oder auch, keine Ahnung, irgendwas anderes Beratendes.
Im Supermarkt an der Kasse. Ob
zum Beispiel.
Soll ich das wirklich kaufen? Gummibärchen auch wirklich gut sind.
Aber zurück zum Ernst der Lage. Ich verstehe das total. Bin halt ein bisschen verwundert, dass man das halt nicht einen Ticken früher hätte vielleicht rausfinden können, weil man muss schon dazu sagen, an dem Tag, wo wir jetzt heute aufnehmen, werden die Deals ja erst alle offiziell. Also glaube, heute.
Kurze Nachfrage, wie hätten sie es früher rausfinden sollen?
Ja, da hätte man ja auch eine Woche früher reinfliegen können. Oder nicht? Ich meine, wann kam der Trade raus? Am Montag, logischerweise.
Gut, da habe ich jetzt keine Ahnung, wie das gescheduled ist mit seiner Reha oder sowas. Das, keine Ahnung, aber sie haben sie eigentlich mit diesem. Nein, Medizincheck ist, wie nennt man es auf
Amerika? Sag mal so, es sind ja mindestens mal, ich sag jetzt 24 bis 36 Stunden vergangen zwischen Trade-Vermeldung und Vermeldung, sie ziehen sich aus dem Trade zurück.
Genau, aber es ist ja wohl direkt nach diesem Medical, so heißt es, glaube ich, oder? Heißt es so?
Medizincheck, ja.
Ja, das Medical. Danach ist es ja passiert. Also das war ja die Grundvoraussetzung, ob du es dann 2 Minuten danach machst oder eben jetzt kurz vorm neuen NFL-Jahr.
Ja.
Da sehe ich jetzt das Problem bei den Ravens nicht, weil sie ja an sich auch selber reinschneiden, weil du ja erstmal einen guten Spieler nicht bekommst und Zeit verplempert hast. Also die Ravens haben es, glaube ich, nicht mit Absicht gemacht, weil du sonst ja unter Umständen, okay, hätten sie so einen Edge-Rusher bekommen, haben sie jetzt bekommen.
Ja, das ist leichter zu mehr. Deswegen spült das bei mir vielleicht so ein bisschen rein.
Ich verstehe das komplett, weil das natürlich so ein bisschen den Eindruck erweckt, aber wenn sie vorher Hendrickson schon besser gefunden hätten als Crosby, hätten sie ihn doch einfach vorher schon nehmen können.
Das glaube ich auch nicht. Das sage ich auch nicht.
Das ist jetzt, was im Internet so ein bisschen rumschwirrt.
Ja, das glaube ich auf keinen Fall. Und das meine ich auch nicht. Also das wäre ja Quatsch. Aber sie kriegen halt jetzt den besten verfügbaren Edge Rusher nach Max Crosby. Und das ist das, was mich dann verwundert. Weil, und darauf will ich eigentlich hinaus, dieser Rattenschwanz, der sich zieht, warum viele NFL-Teams sauer sind. Und die verstehe ich dann auf eine Art und Weise halt auch. Nochmal, die Verträge werden heute, jetzt wo wir aufnehmen, erst offiziell, wenn ihr die Folge dann am Donnerstag hört, ist schon viel unterschrieben worden. Aber sie werden halt limitiert, weil der beste Edge-Rusher ist weg. Nehmen wir mal die Cowboys als Beispiel. So, okay, da müssen sie sich anders umgucken, haben sich anders umgeguckt. Kommen wir ja auch noch gleich noch zu ein paar Namen. Auch andere Teams sind anders dabei. Die Raiders haben jetzt die Problematik, dass sie auch viele Leute geholt haben. Die nennen wir euch jetzt gleich in wenigen Sekunden. Die müssen sie bezahlen, auch wenn sie viel Cap-Space haben. Kommt Max Crosby, Stand jetzt, das muss man jetzt nochmal ganz deutlich sagen, Stand jetzt ist Max Crosby Teil der Las Vegas Raiders. Er ist also wieder im Roster und wieder auf der Payroll, Stand jetzt. Und sollte er es nicht werden oder nicht bleiben, ist natürlich auch für die Raiders ziemlich kacke, weil sie werden niemals jetzt zwei First-Rounder bekommen. Das heißt, wenn die Cowboys, der verrückte Jerry Jones, sich jetzt nochmal darauf einlässt, bietet der, was weiß ich, zwei Third-Round-Picks und damit müssen die Raiders leben, so blöd das klingt. Und dann stellt sich die Frage, wird er bei den Raiders jetzt bleiben, weil die Raiders dann nicht zufrieden sind für das, was man für ihn bekommt und müssen dann eventuell in der Free Agency ein bisschen rumdeichseln, auch wenn sie mit einem Max Crosby immer noch genügend Cap-Space haben. Das sind die Fragen und das ist der Rattenschwanz, der sich da jetzt stellt. Auf das wollte ich eigentlich nur mal so ein bisschen hinaus, damit man mal sieht, welche Tragweite diese Thematik hat. Weil das ist nicht nur Tragweite, okay, wir nehmen den jetzt nicht, dann nehmen wir einen anderen, sondern es beeinflusst sehr, sehr extrem die Raiders und auch nur die Positionsgruppe Edge Rusher für alle anderen Teams, weil sich natürlich die Teams dann auf jemand anderen fokussiert haben, geholt haben, auch Verträge vielleicht Millionen nochmal weniger geboten, vielleicht auch mehr geboten, weil sie einen anderen haben wollten. Das ist halt immer so ein Domino-Effekt am Ende des Tages.
Ja, aber also Raiders sauer, vollkommen. Deren Plan wird ein bisschen umgeschmissen. Das Gute ist aus ihrer Sicht, dass sie wirklich viel Capspace haben. Wenn das in einem Team passiert, das kein Capspace hat, dann bist du richtig in der Scheiße.
Dann bist du
Raiders ist gar nicht so schlimm. Ja, aber warum sollten die anderen sauer sein? Die hatten alle die Möglichkeit, sich Trey Hendrickson zu holen. Das war ihnen nur zu teuer.
Ja, ja. Da kommt dann noch raus, wahrscheinlich dann am Freitag, dass der schon den Nein, Spaß. Natürlich war der denen dann zu teuer. Das muss man schon so sagen. Aber trotzdem waren viele vielleicht ja auch an Max Crosby interessiert. Und wenn er halt weg ist, konzentrierst du dich auf was anderes. Ich bin ja nicht genau
klar, angenommen, die Cowboys bekommen ihn und das Medical-Team da sagt was anderes, dann geht der Trade, aber zum Beispiel mit Hendrickson, den hätte sich ja jeder ohne Probleme holen können, der hat halt zu viel Kohle verlangt und jetzt Baltimore bezahlt, weil das, was auch noch so lustig ist, nach den, wir kommen gleich drauf, jetzt reden wir viel, was gleich kommt, aber mit den Signings von den Raiders dachte ich mir, ich hätte es gar nicht so, als dass sie sich Leute holen, völlig klar, aber ich finde es qualitativ schon wirklich gute Neuverpflichtungen und dachte ich mir, das wäre total spannend, wenn Max Crosby bei denen jetzt wäre. Sagen sie danach, eigentlich mit dem unsere Timeline so aller Patriots vielleicht nicht gleich in den Super Bowl kommen, aber wir sind unserer Zeit dann doch ein bisschen schneller voraus als gedacht und nicht erst in 2-3 Jahren, sondern nächstes Jahr vielleicht schon um die Division mitspielen. Glaube ich jetzt noch nicht, aber hätte ich bei den Patriots vorher eben auch nicht gedacht. Dachte ich mir dann so nur, Max Crosby jetzt bei denen? Wird die jetzt auch nicht so viel schlechter machen. Das kommt halt auf seinen Meniskus drauf an. Also viele offene Fragen noch.
Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob du es gesagt hast. Also die Ravens holen jetzt stattdessen Trey Hendrickson, der war ja zuletzt bei den Cincinnati Bengals, der wollte ja schon seit Jahren da eigentlich weg. 4-Jahres-Vertrag, 112 Millionen datiert, kann bis zu 120 Millionen werden. Wir haben jetzt, weil wir Mittwochnachmittags aufnehmen, aufgrund unserer Champions-League-Einsätze ganz transparent gesagt, auch immer wieder natürlich offen, ob da noch was Breaking-News-mäßiges reinkommt. Die garantierte Summe, darauf will ich hinaus, die ist Stand jetzt noch nicht draußen, aber das ist natürlich ein riesen Mehrwert.
ESPN hat berichtet, also 4 Jahre kann bis zu 120 Millionen wert sein, 60 Millionen voll garantiert, 20 Millionen Signing-Bonus, das hat Adam Schefter wohl jetzt gerade vor ein paar Minuten verlautbart, also 60 Millionen heißt dann 2 Jahre.
Ja, okay.
Ja, 31, also, 33, ja, die 2 Jahre
die wird er,
ist teuer, aber die wird er noch hinbekommen.
Ob er dann 4 Jahre tatsächlich.
Ja, 4 Jahre finde ich schon viel, aber jetzt mit den Frage, Garantien wiederum irgendwo auf den ersten Blick nachvollziehbar.
Ja, ja. Gucken wir mal, ob der dann die 4 Jahre da spielt. Aber natürlich brutale Verpflichtung. Spielt jetzt dann zweimal gegen sein Ex-Team, gegen Joe Burrow, den darf er dann jetzt jagen.
Und bleibt in der AFC North, richtig.
Bleibt in der AFC North, das ist eigentlich auch ganz witzig. Teurer Vertrag, ob er dann die 4 Jahre da spielt, werden wir sehen. Und jetzt können wir, glaube ich, mal die Raiders Free Agents durchgehen, weil die haben ja mit am meisten gemacht und haben jetzt eine richtig geile Defense mit Max Crosby.
Das war das wichtigste Signing in Anführungszeichen. Ja, gehen wir es mal so ein bisschen durch, weil natürlich der Vertrag, der am meisten, glaube ich, für Aufsehen gesorgt hat, sie holen sich einen Center, Tyler Linderbaum, das war der beste verfügbare Center und das ist wirklich eine Schubkarre voller Kohle, bekommt einen 3-Jahres-Vertrag für wirklich sagenhafte 81 Millionen Dollar, 60 Millionen sind garantiert, das ist damit ein Jahresdurchschnitt von 27 Millionen und ist damit die klare Nummer 1 auf der Center-Position, der ist 9 Millionen teurer als die bisherige Nummer 1 Creed Humphrey, insgesamt der 6-teuerste O-Liner der NFL und krass, das als Center. Also es ist ein krasser Vertrag, den ich so nicht gedacht hätte. Dass er überbezahlt wird, safe, aber nicht so.
Ja, das ist also auch im Jahresschnitt ist das echt halt eine Riesenlücke zum zweitbestbezahlten Center, ne? Das muss man schon so sagen. Aber das war irgendwo klar. Ich habe es fast kommen sehen, dass er das auf jeden Fall wird, dass es so deutlich ist, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Aber ich finde auch irgendwo verdient, keine Frage, dass dann die Raiders genau das Team sind, die die Kohle halt auch haben, um ihn nochmal zu bezahlen. War auch irgendwo logisch. Deswegen ist das halt der Cornerstone der Offensive Line jetzt bei den Las Vegas Raiders mit ja zwei Zweit-Year-Guards neben ihm. Mal gucken, also das ist eigentlich eine sehr, sehr stabile Verpflichtung. Ob es dann wirklich alles besser wird, das muss man immer abwarten, aber grundsätzlich stabile Verpflichtung.
Bekommt es mit Mendoza dann allem Anschein nach genau, zu tun. Das, Jackson ja. Powers Johnson, der soll eben von der Center-Position auf die Guard-Position, also auf ja. Right Guard wechseln. Den wollen sie nicht abgeben, wobei das hat sich jetzt vielleicht dann auch geändert, weil sie was einsparen müssen. Das können sie aber machen mit anderen Spielern. Also die Raiders, das wird noch spannend, aber das Max Crosby-Ding wird es jetzt nicht komplett kohletechnisch umhauen. Ja. Auch sonst haben sie richtig viel, erwartbar viel Kohle ausgegeben für Defensive End Quiddy Pay, 3 Jahre 48 Millionen. Linebacker war ein großer Need, sind sie angegangen. Quay Walker, 3 Jahre 14,5 Millionen. Davon sind 28 garantiert. Eine Kobe Dean, der mit den Eagles vor 2 Jahren den Titel geholt hat. 3 Jahre 36 Millionen, das sind 20 garantiert. Das mal auf der defensiven Seite und offensive Seite haben sie noch Jalen Naylor, den Wide Receiver geholt. 3 Jahre 35 Millionen, 23 sind garantiert. Finde ich schon teuer, Naylor, wobei man sagen muss, der war so ein bisschen unterm Radar in den letzten beiden Jahren. Zusammengerechnet knapp über 800 Receiving Yards, 10 Touchdowns. Ja. Klar, bei den Vikings immer Jefferson, der Frontliner, dann kommt Addison dazu. Und Naylor hat eigentlich von der Produktivität her, das war mir so im ersten Moment gar nicht bewusst, eigentlich echt ganz gut abgeliefert.
Ja, für mich war der ganz oft im Passing Game, wenn es bei den Vikings denn ein gutes Passing Game gab, in den einzelnen Spielen war jetzt auch nicht die beste Saison.
Mit Kirk Cousins.
Genau. Schon Sam so ein bisschen der Schatten-MVP, ehrlicherweise, fand ich. Also ich fand das wirklich gut. Ich finde ihn aber nichtsdestotrotz auch überbezahlt, kann aber natürlich in der Produktivität jetzt bei den Raiders nochmal oder auch in der Rolle als Nummer 1B vielleicht sogar heranwachsen. Who knows? Da sind sie auch noch mit jungen Receivern ausgestattet. Aber muss man abwarten. Im ersten Moment dachte ich auch, als ich die Meldung gelesen habe, ein bisschen teuer. Feier aber echt die Linebacker, muss ich sagen. Das sind zwei Namen, die taugen mir richtig gut. Also ich finde die Raiders richtig, richtig guten Job gemacht. Crosby-Drama hin oder her. Das sind rein mit den Free-Agent-Signings. Gute Leute und ich finde auch
für die Pay als Nummer 2 geholt.
Genau.
Mit dem Wissen, dass Crosby zurückkommt.
Ja, genau. Und ich finde auch alle, bis auf Linderbaum, natürlich nicht überbezahlt. Linderbaum sagt jetzt jeder überbezahlt, weil er halt so eine große Lücke hat. Aber ich finde alle in dem Rahmen, wo man sagt, das haben sie sich verdient und bei Naylor will ich noch ein bisschen abwarten. Das war im ersten Moment mir viel, kann aber auch völlig berechtigt sein.
Ja, weil die haben noch ein bisschen mehr gemacht, also es ist nicht nur Free Agency Signings. Sie haben mit Eric Stokes ihrem Cornerback verlängert. Wir haben vor 2 Ausgaben ja über die Raiders ausführlich gesprochen mit einem Reporter von vor Ort. Da war eben auch, also das war meine Quintessenz eigentlich schon vorher, Eric Stokes der Einzige, der Cornerback, mit dem man verlängern will. 3 Jahre 30 Millionen, 20 garantiert. Völlig nachvollziehbar, dass der bleibt. Und haben sich noch Cornerback Teron Johnson von Buffalo geholt. Das war dann ein Trade. Die tauschen 2026 den 6. und den 7. Runden-Pick. Und Teron Johnson geht eben von den Bills zu den Raiders. Buffalo hätte den eh entlassen. Jetzt kriegen sie noch ein kleines Upgrade, was den Pick anbelangt für den Draft. Ich mag den eigentlich gar nicht so ungern. Das ist nicht deine Nummer 1. Eric Stokes war da wichtiger, aber ich bin da bei dir, die haben nicht schlechte Sachen gemacht. Wie gesagt, natürlich Free Agency immer etwas überteuert. Linderbaum ist sehr überteuert, aber wer weiß, was wir in 5 Jahren, ach Quatsch, in 2 Jahren sagen. 5 Jahre wäre doof bei einem 3-Jahres-Vertrag. In 2 Jahren sagen, ey, der Cap ist so nach oben, interessiert eh niemanden.
Das stimmt, das kommt auch noch dazu, auch dieses Jahr wieder mehr Cap zur Verfügung generell in dieser Liga. Ne? Das muss man schon auch nochmal im Hinterkopf behalten. Ich wollte nur den Quervergleich ziehen mit den Panthers vor 3 oder 2 Jahren, als auch mit den Patriots letztes Jahr, wo viel Geld, da auch viel Bewegung und wo viel Bewegung mit viel Geld, da meistens auch ganz gute Namen. Und da haben die Raiders einen guten Job gemacht am Ende des Tages. Und wo langsam aber gar kein Geld mehr ist, das ist bei einem anderen AFC-Konkurrenten aus dem Osten, muss man ehrlicherweise sagen. Die Miami Dolphins, oder wolltest du noch was zu den Raiders loswerden?
Nee, alles gut.
Die Miami Dolphins haben Tua Tagovailoa entlassen. Das war irgendwo klar, dass es da für den nicht weitergeht, das muss man so ehrlicherweise sagen. Thematik ist nur, dass die über 99 Millionen Cap, also Dead Cap, bezahlen, denn er ist kurz darauf zu Atlanta gewechselt für einen Einjahresvertrag. Die zahlen das Veteranenminimum, das ist knapp 1,5 Millionen US-Dollar in diesem Jahr. Den Rest zahlen die Miami Dolphins. Und bevor wir sagen, wer auch der Ersatzmann wird, Christoph, habe ich mir das nochmal rausgesucht. Der Dolphins Dead Cap Money, also Kohle, die sie bezahlen für Spieler, die nicht mehr bei ihnen sind, nur für die Saison, die jetzt dann im September wieder losgeht, 2026, Tua Tagovailoa 67,4 Millionen, Tyreek Hill 28,2, Jalen Ramsey 20,8, Minka Fitzpatrick 12,9 und Taron Armstead knappe 11 Millionen Dead Cap. Das ist eine Menge Holz für Spieler, die nicht mehr bei dir in der Saison 2026 agieren. Aber es war uns irgendwo klar, sie müssen aufpassen, dass sie nicht komplett in der Cap-Hölle verschwinden.
Ist natürlich verdammt viel, aber die Broncos haben es ja gezeigt, wie man es elegant hinbekommt. Natürlich nicht mit so viel, aber das war mit Russell Wilson.
Kam mir auch sofort in den Kopf. Ja.
Man kann da ja schon was machen, ohne dass ich die jetzt als Playoff-Team oder Contender sehe. Aber klar, für ein neues Regime um Jeff Heflay wird es nicht ganz uninteressant. Ich habe einen lustigen Tweet dazu gelesen, zu diesem neuen Quarterback-Duo dann in Atlanta.
Ja.
Tua ist dann für die kurzen Pässe da und Penix für die langen Pässe.
Ja, genau. Ja.
Also wenn Tua da ist, weißt du, es wird kurz. Wenn Penix auf dem Feld steht, es wird was Tiefes.
Ja, sehr lustig. Ja, keine Ahnung, bei den Falcons, vor allen Dingen Penix ja auch verletzungsgebeutelt und Tua, Gehirnerschütterung-Thematiken kennt ihr auch. Aber, also die Dolphins krempeln da um, Tua nicht mehr in Miami irgendwie, der hat vor 2 Jahren, glaube ich, den teuren Vertrag unterschrieben, gell? Oder letztes Jahr erst?
Nee, auf vor 2 Jahren müsste es gewesen
sein. Vor 2 Jahren mittlerweile schon. Haben dafür einen Ersatzmann geholt, einer, wo du dir ziemlich sicher warst, als Packers-Fan natürlich auch, dass der irgendwo einen Starting-Job bekommt und er hat ihn bekommen bei den Miami Dolphins. Trommelwirbel, Malik Willis ist neuer Starting-QB. Wahrscheinlich bei den Miami Dolphins.
Ah, oh, ich glaube schon, das können wir dann schon sagen. Ja, unterschreibt für, hast du gesagt, 3 Jahre, 67,5 Millionen, 45 davon sind garantiert. Also ist quasi ein 2-Jahres-Vertrag, könnte nach 2 Jahren raus. Ist jetzt mit 22,5 pro Jahr nicht so hoch, wie man es mal gehört hat, dass er 30 fordert, dass in der Range von 25 bis 30, ich finde, mit 22,5 kann man es mal, glaube ich, machen aus Dolphins Sicht. Du kommst nach 2 Jahren raus. Ich bin gespannt, ob er dann wirklich dieses Starting-Kaliber ist, was wir ansatzweise, aber wirklich nur in Mini-Ansätzen bei den Packers gesehen haben. Aber bin jetzt nicht überrascht, dass der bei den Dolphins landet.
Ja, total. Also ich glaube, irgendwie, glaube ich, bei den US-Kollegen im Network hat irgendeiner gesagt, aktuell der agilste und beste laufende Quarterback, wenn es um Scrambling und so geht, auch noch vor Lamar Jackson. Das finde ich aber im letzten Jahr schon ein paar Mal gezeigt, auch wenn Lamar Jackson natürlich verletzt war. Erinnere dich, ich habe es einmal gesagt in dem Spiel, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, wie herausragend beeindruckt ich war von der Entscheidungsfindung des Malik Willis. Und muss man mal gucken, wie das bei den Dolphins generell läuft. Aber ich finde, die heißeste Quarterback-Aktie eigentlich haben die Dolphins sich dann geschnappt, muss man sagen, in der Free Agency.
Genau, da das eh nicht so viel war.
Gut, klar. Schönen Dank. Schön die These wieder eingerissen. Danke.
Ja, müssen wir halt über einen Ersatzmann reden, der die heißeste Aktie. Es stimmt es ist irgendwie falsch, aber.
Ja, ist so. Ja. Und ich würde es ihm auch wünschen, ehrlicherweise. Ne? Also, das wäre schon cool, wenn der wirklich eine erfolgreiche Zukunft hat und auch die ganze Saison über als Starter agiert und die Dolphins mitten eins der spannendsten Teams in diesem Rebuild in Anführungszeichen.
Ja, vor allem, wo der Weg dann hingeht, definitiv. Weil sie geben ja noch einen Spieler ab mit Safety, Minka Fitzpatrick, der wird zu den New York Jets getradet, den haben sie eigentlich auch erst letztes Jahr geholt. Miami bekommt einen 2026 Siebtrunden-Pick, der kommt von den Chargers, ich habe gar nicht mehr nachgeschaut, aus welchem Trade der kam, egal, auf jeden Fall von den Chargers und die Jets verlängern dann gleich mit Fitzpatrick um 3 Jahre 40 Millionen. Der hatte noch 1 Jahr Vertrag für knapp über 15 Millionen und die Jets, gut, die brauchen auf allen Ebenen Hilfe in der Secondary. Das war ja das Team, das zum ersten Mal überhaupt ohne Interception aus einer Saison rausgegangen ist.
Crazy.
Dass die da ein bisschen was machen müssen, nachvollziehbar.
Absolut. Dann haben wir noch die Buffalo Bills, Divisionskonkurrent von den Dolphins. Die haben einen großen Wide-Receiver-Namen bekommen. Da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, immer mal wieder über die Bills. Tatsächlich DJ Moore von den Chicago Bears per Trade geholt, einen 2026er Zweitrunden-Pick. Bekommen die Bears dafür und Buffalo bekommt eben DJ Moore und einen 5-Runden-Pick für den kommenden Draft. Die Bills haben jetzt dann das Gehalt von DJ Moore natürlich übernehmen müssen, beziehungsweise voll garantiert. Das sind 23,5 Millionen über die nächsten 2 Jahre und dann nochmal gute 15 im dritten Jahr. Das ist das, was sie machen mussten. Das war, glaube ich, die coolste Meldung, weil man damit gerechnet hat. Wir haben ja letzte Woche erst noch über die Bills gesprochen. Also hört da gerne nochmal rein.
Ja,
unbedingt. Da haben wir nämlich drüber gesprochen, über auch einen Mike Evans oder sowas.
Und da war noch die Quintessenz von Atlanta, die für ESPN über die Bills berichtet, dass vielleicht kein großer Name kommt. Jetzt ist die Frage, wie groß ist der Name DJ Moore? Ich würde ihn schon als großen Namen für einen Trade dazu nehmen, was trade-technisch möglich war. Aber ganz spannend, dass die Bills da ja erstmal nicht so viel haben rauskommen lassen, weil die wissen ja sonst eigentlich schon Bescheid.
Das stimmt. Also ja, das ist nicht so der. Dass
die Gerüchte gab, Name, das die, wusste man ja schon. Ja, also genau. DJ Moore ist jetzt kein völlig Unbekannter gewesen.
Ja, absolut, absolut. Ich finde es ein super Fit, weil er, glaube ich, auch, finde ich, im Slot sehr gut arbeiten kann, aber auch für die tiefen Dinge haben wir bei Caleb Williams oft genug gesehen, in diesem Zusammenspiel ein verlässliches Target ist. Also ich finde,
das passt ganz gut. Wenn der nicht wird, dann wissen Sie, die werden keine großen Namen mehr verpflichtet. Mit Amari Cooper hat es ja gar nicht funktioniert. Ja. Jetzt würde ich DJ Moore noch einen Ticken besser einschätzen, wobei der jetzt auch nicht das beste Jahr hatte. Das liegt aber an anderen Umständen. Und so einen Quarterback, ehrlich gesagt, bei allem Respekt für Caleb Williams, hatte DJ Moore jetzt auch noch nie. Es ist viel garantiertes Geld, muss ich sagen. Da war ich überrascht, weil Moore wird im April 29 Jahre alt. Er hat mit Joe Brady auf der anderen Seite schon zusammengearbeitet, Carolina, als er 2 Jahre der OC absolut, war. Ja. Und vielleicht auf der Bears-Seite, über die sprechen wir nachher nochmal, die sparen sich 16,5 Millionen Cap-Space für diesen, glaube ich, überragender Deal, weil DJ Moore nicht mehr so wichtig war, einfach hart gesagt.
Absolut. Dann kommt die zweitheißeste Aktie auf der Center-Position, die nach Linderbaum immer überall auch genannt wurde. Auch die Raiders hatten da mal wohl Interesse. Connor McGovern hat aber bei den Bills verlängert.
Also Nummer 2 Center, die Raiders.
Genau. Ja, genau. Die können überall, das ist wie bei mir auf der Playstation, aber an jeder Position nämlich 2 Stars. Kann man sich super leisten. Der hat verlängert bei den Buffalo Bills. 4 Jahre, 52 Millionen, 32 garantiert. Wichtiges Zeichen, gutes Zeichen, ist ein verlässlicher Center. War, wie gesagt, glaube ich, im Free-Agency-Markt Nummer 2 hinter Linderbaum. Und gutes Zeichen auch für die Buffalo Bills, die dann vielleicht auch weiterhin immer noch im Fenster sind. Nochmal der Hinweis, letzte Woche gerne reinhören. Sind sie im Fenster? Wie gut ist der Kader wirklich? Aber sie haben zumindest jetzt mal 2 Namen da wieder eingetütet mit Moore und McGovern.
Ja. Vor allem Buffalo wollte ihn halten, er wollte bleiben. Ich dachte, die kommen nicht zusammen, weil er halt teuer wird. Mit 13 Millionen Jahresgehalt ist er jetzt der 4-teuerste Center. Aber hilft ihm natürlich weiter, weil du hast gesagt, war der 2-beste Center nach Linderbaum. Und das sagt dann auch schon einiges aus, dass auf der Center-Position nicht so viel da ist und dann musst du halt auch ein bisschen was bezahlen.
Ja. Komm, mal, mach weiter mit deinen Packers. Haben auch ein bisschen was gemacht.
Ja, den habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, wobei es dann irgendwie klar war. Also sie holen sich Zaire Franklin von den Colts, geben dafür Defensive Tackle Colby Wooden ab, der geht zu den Colts und gut, auf Linebacker mit Zaire Franklin, da war eine Position frei. Quay Walker wurde Free Agent, den haben sie an die Las Vegas Raiders verloren, war der Tackling Leader bei den Packers, dementsprechend, sie haben vorher die 50 Option schon nicht gezogen, war klar, dass das wahrscheinlich eher nichts mehr wird als Free Agent behalten. Und Franklin, der hat ja noch 2 Jahre übrig von seinem 3-Jahres-Vertrag, den er unterschrieben hat bei den Colts für knapp über 31 Millionen damals. Da war auch schon zu hören, ja, bei den Colts, da hat Ballard, der GM, gemeint, sie wollen jünger und schneller werden, da passt ein Franklin dann nicht zwangsläufig rein. Ich finde jetzt eigentlich für die Packers, ich glaube, es ist kein brutales Upgrade. Mein Empfinden ist aber, dass es tendenziell mit der Timeline der Packers eher sogar besser ist, Franklin, oder? Ich will jetzt nicht sagen, dass der beste Linebacker ist, aber vielleicht sogar für die Timeline die bessere Variante ist.
Ah, ich mag den. Ich glaube, der passt super gut in dieses Scheme rein, ehrlicherweise.
Jaron Cooper ist eh die Nummer 1 auf Linebacker, das klar, muss man dazu sagen.
Das sowieso, aber ich finde, hier Franklin ist auch immer so einer, es gibt ja immer so ein paar Leute, gerade auf diesen Positionen, vorhin hatten wir schon mal das mit dem im Schatten stehen bei Naylor. Ich glaube, bei Zaire Franklin ist es nicht ganz so. Der ist schon einer, der auch in Indianapolis ein Anführer der Kabine war. Der
absolut, genau.
War. Deswegen macht das auch dahingehend Sinn. Und ich finde, er passt super ins Scheme bei den Packers und kann eben auch als Charakter, als Person auch einen Schub geben in dieser Defense. Also ich finde schon, dass das jetzt keine Schwächung ist, dass Walker weg ist und der da ist. Ob es dann wirklich besser ist, weiß ich jetzt auch nicht. Das mag ich
jetzt. Ja, das werden wir jetzt auch nicht.
Aber ich kann nicht das Recht dazu, ehrlicherweise. Aber das ist, ich finde es cool.
Und sie traden dann auch, und das ist schon irgendwie eine lustige Geschichte, weiß nicht, ob es dir auch so ging, also ich muss schon lachen. Also Edge, Rashan Gary, der geht zu den Cowboys. Warte mal, Dallas Cowboys, da war doch der Parsons-Trade. Also ihr Top-Edge-Rush-Verteidiger wurde zu den Packers getradet. Jetzt der vermeintliche Top-Edge-Rusher von den Packers in den letzten Jahren, Rashan Gary, den sie wahrscheinlich oder war zumindest ein Kandidat, entlassen zu werden, bekommen dafür noch einen 4th-Runden-Pick.
Ja.
2027, nicht 26, aber 27 fand ich jetzt extremst teuer für einen, wo es schon auch so hieß, der wurde schon gecuttet, das war dann wohl fake, keine Ahnung, er könnte gecuttet werden.
Ja.
Also das ist alles sehr, sehr lustig. Also quasi die Line bei den Packers mit Clark, mit Gary, jetzt bei den Cowboys und dafür Parsons bei den Packers, finde ich, haben die Packers immer noch den besseren Move gemacht, weiterhin.
Auf den ersten Blick, ja, Parsons ja verletzt, muss man auch gucken, dann wieder in die Saison kommt, ehrlicherweise. Aber ja, ich fand es auch sehr witzig. Ich glaube, das ganze Internet fand das irgendwie witzig, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich war mir dann beim 4th-Runden-Pick, muss ich auch sagen. Also, wie alt ist jetzt Rashan Gary? Oder wie alt wird der?
Ist es noch nicht so ewig alt, aber er hat halt sein Potenzial nie ausschöpfen können.
Genau, das ist
der hat ja dann 4 Jahre Vertrag.
28 Jahre, der wird also im Dezember wird der 29. Ja, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, genau. Und deswegen finde ich das für einen Viertrunden-Pick, ehrlicherweise auch, wenn der Name, ja. Ich finde, der Name ist groß irgendwo, aber ich finde es von den Packers einen durchaus cleveren Move.
Weil macht für halt das, dass du, also wenn du einen Siebtrunden-Pick von mir aus einen Sechstrunden-Pick bekommst von den Cowboys, ist eigentlich schon geil. Aber ein Viertrunden-Pick, wow.
Viertrunden-Pick ist gut, ja. Ja, absolut. Absolut. Muss man so sagen.
Packers machen auch noch was auf der Tackle-Position, also auf der Offensive-Tackle-Position. Sean Ryan, der bleibt 3 Jahre, 33 Millionen, ist bis zu 39 Millionen wert. 11 Millionen sind davon Signing-Bonus. Der hatte die meisten Snaps diese Saison als Center. Letztes Jahr noch Right Guard, kann aber eigentlich alles da mehr oder weniger spielen. Also von dem her, ja, einfach so ein Piece da in der Mannschaft bei den Packers, wo du, glaube ich, jetzt nicht so viel. Du brauchst ja auch ein bisschen was an Breite, so nenne ich es jetzt mal.
Ja, aber wie gesagt, Jerry Jones wollte ja der Big Spender sein in der Free Agency. Vielleicht kommt da noch was mit Max Crosby. We will see, ob da noch ein Trade kommt. Gary Crosby, du, schauen wir mal, ob das auf uns zukommt. Und die Cowboys haben aber Big gespendet, in Anführungsstrichen. Nee, haben sie nicht. Also ich habe da auch mit viel, viel mehr erwartet. Sie haben aber eine Position zumindest mal jemanden geholt, und zwar Safety Chandler Thompson. 3 Jahre, 36 Millionen. Der war ja bisher nur bei den Arizona Cardinals, von denen damals auch gedraftet worden. Ist auch nicht mehr der Jüngste, 27 Jahre, wird jetzt dann im Sommer bereits 28. Ja, in der Secondary und in der Defense generell brauchen die Cowboys was. Ist ein verlässlicher Spieler, ist ein guter Spieler, ist ein Starter, der Starter sein kann. Aber bei den Cowboys habe ich insgesamt mit etwas mehr gerechnet. Vielleicht kommt das aber.
Und Sean Ryan, ich habe Tackle gesagt, völliger Quatsch. O-Liner wollte ich eigentlich sagen.
O-Liner, was hast du gesagt?
Ich glaube, Offensive Tackle, auf der Tackle-Position, ja. Zum Glück hast du nicht zugehört. Ist einfach ein O-Liner. Weil ich dann selber sage, die meisten Snaps als Center Right Guard, und ich fange mal mit dem Tackle an. Der war einfach O-Liner. Gut.
Ja. Ich habe nur nebenbei geguckt, weil ich immer ein bisschen schaue, ob was passiert live sozusagen.
Genau, hier bei der O-Liner Sean Ryan, nicht wie viel auf Tackle kommen.
Genau.
Ich selbst nochmal nachgeschaut, ja, es war schon meiste Snaps auf Center, dann auf Right Guard, dann nochmal Left Guard und einen als Right Tackle, also ganz falsch war es nicht, aber es ist kein Tackle.
So, dann haben wir noch die Pittsburgh Steelers. Wir gehen jetzt übrigens immer so ein bisschen durch. Ich hoffe, ihr könnt uns folgen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was für euch der coolste Move war, welches Team am besten gearbeitet hat, welchen Move ihr am geilsten fand oder gerne auch die Meinung zum Crosby-Trade. Also gerne her damit. Wir gehen alle noch ein bisschen durch, versuchen nicht zu unübersichtlich zu sein. Deswegen gliedern wir es nach Teams und kommen zu den Pittsburgh Steelers, die mit Cam Hayward verlängert haben. 2 Jahre, 32,35 Millionen hast du reingeschrieben. Das kam vorhin dann noch. Der Mann, der wird 37 Jahre alt. In 2 Monaten. 32,35 für 2 Jahre finde ich viel. Natürlich hat er einen Namen. Natürlich ist es ein verdienter Spieler. Ich bin bei allem 35 plus in der NFL immer ein bisschen vorsichtig. Außer es ist ein Kicker oder ein Quarterback wie Aaron Rodgers. Aber warum nicht in der Defensive Line? Definitiv ein Milestone für die Steelers. Es macht Sinn, ihn zu verlängern. Und ich glaube, dass der in dem Alter auch einfach keinen Bock mehr hat, irgendwo anders hinzugehen.
Das sowieso nicht. Und das erste Jahr ist garantiert im Vertrag. Also von dem her kommen sie dann nach dem nächsten Jahr auch raus, vereinfacht raus, aber es werden 2 Jahre sein bei den Steelers von dem her. egal. Was machen sie in der Free Agency? Sie holen sich Cornerback Jamel Dean. Das wird für mich tatsächlich sehr komisch sein, den dann nicht im Bucks-Trikot zu sehen. Der wird im Oktober 30 Jahre alt, hatte 2025 mit 3 Interceptions seinen persönlichen Bestwert. Wird damit Joey Porter Jr., glaube ich, ein solides Cornerback-Duo bildet. Ist jetzt nicht wahnsinnig splashy, aber glaube ich auch. Also grundsolide ist wahrscheinlich die richtige Überschrift über das Duo dann. Und auf Running Back holt sich Nico Dowdle.
Wollte nur sagen, Jamel Dean, gute Saison, aber oft auch immer angeschlagen gespielt und angeschlagen gewesen in der vergangenen Saison. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, ja.
Rico Dowdle, Running Back, finde ich tatsächlich sehr spannend. 2 Jahre, 12,25 Millionen. Da wissen wir, die ersten 4 Jahre bei den Cowboys war dann mal ganz okay, aber das hat dann nicht mehr so ganz funktioniert. Letztes Jahr fand ich ihn phasenweise überragend bei den Carolina Panthers, wo dann aber irgendwie auf Teufel komm raus dann doch als Nummer 2 hinter Chuba Hubbard eingesetzt wurde. Hat jetzt zum zweiten Mal in Folge eine 1000-plus-Rushing-Yard-Saison. Der übernimmt für Kenneth Gainwell, der zu den Bucks geht, dazu später nochmal mehr. Finde ich persönlich ein Upgrade. Ich mag aber auch Rico Dowdle.
Ja, ich bin mir beim einen noch nicht sicher, Receiving-Back-Thematik. Da war ja Gainwell mit der beste Receiver bei den Steelers, ehrlicherweise. Da haben wir uns immer ein bisschen lustig gemacht. Das weiß ich nicht, da bin ich mir bei Dowdle nicht zu 100% sicher, weil es auch irgendwie nicht musste, ehrlicherweise. Aber grundsätzlich rein von der Running Back Position, rein von dem durch die A-Gap oder das, was die Steelers halt auch eben im Laufspiel machen, definitiv ein Upgrade, finde ich schon auch wenn Gainwell Team MVP geworden ist in der vergangenen Saison bei den Pittsburgh Steelers.
War das so?
Ja, Das war so.
Dann glaube ich dir das natürlich. Ja. Und dann haben sie noch einen Trade vollzogen. Yes. Und da waren sie, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der gefällt mir wirklich gut. Also Michael Pittman Jr. kommt per Trade von den Indianapolis Colts. Da soll wohl, ich habe nicht mal aktuell nachgeschaut, irgendein Late-Round-Pick nochmal getauscht werden. Ist, glaube ich, nicht so das Wichtige jetzt.
Swap. Ja.
Da ging es darum, die Colts mussten da Platz machen. Und die Steelers verlängern dann gleich mit Pittman um 3 Jahre für 59 Millionen. Und ich finde es wirklich spannend, aus Steelers Sicht jetzt dieses, nennen wir es mal Duo, auf der Wide-Receiver-Position mit Metcalf. Du hast halt da diesen Power-Dude und Pittman, ich habe extra nochmal nachgeschaut, der hat jetzt 25 in der letzten Saison nicht exorbitant viel im Slot gespielt. Er wird aber auch nicht jünger, war trotzdem am meisten prozentual gesehen im Slot aufgestellt und zum ersten Mal in seiner Karriere weniger als 70% seiner Snaps outside. Sonst war er immer über 70% der Snaps outside aufgestellt. Ich glaube, das ist ein sehr guter Possession-Receiver für die Steelers. Wir hatten ja bei den Colts immer die Diskussion, wie gut ist das Receiving Core? Ist nicht wirklich so eine krasse Nummer 1 mit dabei. Das war auch Michael Pittman wahrscheinlich nicht, auch wenn ich ihn eigentlich ganz gerne mag.
Ich nicht.
Und ja, ist auch völlig fein. Aber ich glaube, in der Steelers-Mannschaft, ich kann mir das gut vorstellen, weil letztes Jahr, wer da am Slot war, ich habe es nochmal nachgeschaut, Thielen, Calvin Austin, Ben Skoronek.
Ja, das ist.
Es ist Pittman nicht der klassische Slot-Dude wie in Thielen oder sowas. Aber dann kannst du vermehrter da jetzt einsetzen und dass der qualitativ einfach besser ist als die drei, die sie hatten, ist für mich unstrittig.
Ja, und das ist ja auch das, was sie unbedingt machen mussten, ist ja gerade schon gefallen. Kenneth Gainwell war der zweitbeste Receiver als Running Back nach DK Metcalf. Also, dass da was passiert.
Und ich fand schon Metcalf gar nicht so brutal letztes Jahr.
Richtig, genau das ist das Problem. Das haben wir immer wieder gesagt, dass sie auch keine Tiefe finden, etc. pp. Und das kann man mit Pittman und Biden vielleicht auch. Wenn man jetzt eben zwei so eine Jungs hat, die nicht nur im Slot, sondern dementsprechend auch die Tiefe bearbeiten können, kannst du auch insgesamt wieder tiefer gehen, weil dich die Defenses respektieren müssen. Oder diese beiden Wide Receiver respektieren müssen. Und deswegen finde ich es einen sehr, sehr guten Move. Macht durchaus Sinn mit Aaron Rodgers dann als Quarterback.
Du gehst schon in die Richtung mit Aaron Rodgers als
Quarterback? Muss man mal gucken, habe ich gesagt.
Also, okay.
Aussprechen lassen. Muss man mal gucken.
Da habe ich dir nicht zugehört.
Ja, alles gut. Genau, also ja, macht ja Sinn. Mussten sie machen.
Ja, und die Colts machen damit 24 Millionen an Capspace frei, weil den brauchen sie auch. Sie holen, und das habe ich nicht erwartet, Alec Pierce unterschreibt tatsächlich bei den Indianapolis Colts, bleibt also bei ihnen 4 Jahre 114 Millionen, 84 Millionen davon garantiert. Das ist die teuerste Free Agent Wide Receiver Unterschrift aller Zeiten. Der bekommt für diese Unterschrift 60 Millionen. Das würde ich auch gerne mal bekommen. Ist jetzt in den Top 10, was Wide Receiver Geld, Money anbelangt. 29 Millionen Jahresgehalt. Gab auch Interesse von anderen Teams, sowas wie die Patriots, die ich da auf dem Schirm gehabt hätte, die Raiders sowieso, weil sie einfach zu dem Zeitpunkt noch Geld hatten. Haben sie immer noch, aber ein bisschen weniger. Die Chargers, die Niners wurden immer mal wieder genannt. Colts waren für mich, ich sag's dir ganz ehrlich, auf meiner Liste weggestrichen. Hätte ich nicht gedacht, dass sie den verlängert bekommen. Also ich habe es, glaube ich, letzte Woche gesagt, als wir gesprochen haben über die Top Free Agent, dass Pittman dann so ein Cut- oder Trade-Kandidat ist, den kannst du noch traden, dass jetzt genauso ausgeht und sie Pierce wirklich hinbekommen. Never ever expected.
Ich auch nicht, zumal es ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Timeline war. Aber es war ja so, dass es dann eine Aussage gab von dem Agenten von Alec Pierce, dass er sich jetzt umguckt. Und das war dann auch so zwischen den Zeilen lesbar.
Aber trotzdem bleiben will irgendwie.
Also eher, also Coles, vielen Dank für alles. Und aber ich will jetzt, ich schaue jetzt erstmal, wie die Free Agency wird. Und das ist ja immer, wenn man so eine Aussage tätigt, zwischen den Zeilen, okay Leute, danke für alles, Free Agency, irgendeiner wird mir mehr Geld bieten, ich bin dann mal weg. Und dann war es, glaube ich, 2 Stunden später oder vielleicht 3, dass dann diese Verlängerung kam. Da war ich ein bisschen verwirrt, aber Glückwunsch dazu. Ich finde, Alec Pierce, du weißt, wie meine Meinung zu den Colts Receivern im Allgemeinen ist. Schwingt natürlich vielleicht auch mit immer die Quarterback-Position, dass sie mit Richards jemanden hatten, der die nie gefunden hat. Und mit Daniel Jones war es dann natürlich besser. Ich finde es teuer, sehr teuer, was diesen Wide-Receiver-Markt wieder brutal nach oben schmeißt, weil er in einer Range ist, wo er natürlich noch ein Stück weit weg ist von den ganz großen Namen, aber eben nicht mehr weit weg ist von den ganz großen Namen. Deswegen finde ich das schon ziemlich, ziemlich teuer.
Ja, auch wenn er jetzt zweimal oder zwei wirklich gute Jahre hat, auch immer ja die meisten Yards per Reception, bliblablub, alles gut. Ich verstehe auch, dass du ihn haben willst, aber ich finde auch fast 30 Millionen pro Jahr.
Ja, das ist schon... Du hast doch immer so eine Liste auf mit diesen Top pro Jahr Bezahlungen.
Ich schaue mal, ich habe die Liste. Also der verdient zum Beispiel so viel wie ein Amon-Ra St. Brown.
Siehst du?
Genau. Fast. Nicht ganz so viel.
Fast.
Der verdient das
meine ich damit. Ja.
Der verdient mehr als ein T. Higgins im Jahr? Wow.
Ja, das sage ich. Das ist ja das. Und das sehe ich nicht, bin ich ehrlich. Das sehe ich
nicht. Nee, sehe ich auch nicht.
Aber ist ja, glaube ich, ja, gut. Aber.
Nee, knapp unter T. Higgins ist er das. 28,5, aber ist egal. Jalen Waddle, über den ist er knapp drüber. DJ Moore verdient weniger. George Pickens verdient weniger. Nico Collins verdient weniger.
So, und dann kann man wieder zu dem Thema, die NFL mit mehr Capspace, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Alle, wenn die Verträge alle auslaufen, werden die alle wieder über Leg Pierce gehen. Also das wird weiterhin äußerst steigen, diese ganze Nummer.
Genau. Kommen wir zum Top-Favoriten 2026, die Los Angeles Rams.
Ja, unbedingt. Also das, ja, voll, Vollgas, kann man, glaube ich, jetzt echt schon sagen, glaube ich. Ne? Also haben wir das nicht letzte Woche auch schon gesagt?
Wahrscheinlich schon, aber alles andere wäre jetzt auch lächerlich.
Dass sie genau das machen wie beim Super Bowl-Sieg 2021. Da haben sie auch einige Leute geholt, wie ein Von Miller zum Beispiel damals. Die Los Angeles Rams haben Trent McDuffie per Trade geholt. Ein Blockbuster-Trade, muss man ja sagen, von den Kansas City Chiefs. Dann den Vertrag auch gleich verlängert. 4 Jahre, 124 Millionen. 100 davon garantiert. Das ist auch ein neuer Rekord bei den Cornerback-Verträgen. Das war ja irgendwo klar. Um 900.000 quasi überboten. Und auch ein garantiertes Geld von 100 Millionen ist ebenfalls neuer Cornerback-Rekord vor Stingley. Ich muss nur gerade mal, ich bin ja im DAZN-Studio, wie für alle, die uns sehen können. Und irgendwo pfeift's hier die ganze Zeit. Ich bin jetzt mal kurz auf der Suche, wo das herkommt.
Dann kannst ich mach du mal weiter bei Trent McDuffie. Den Trade haben wir ja letzte Woche schon mal angesprochen, nachdem sie auch bei uns im Dezember schon mal Thema war, wo wir beide überrascht waren, als wir da die Info aus Kansas City bekommen haben, dass das zum Beispiel so eine Nummer eigentlich wäre, Trent McDuffie, also einen Cornerback eben herzugeben und ihm nicht so viel Geld zu bezahlen. Jo, die Rams machen das und haben erkannt, dass auf Cornerback ein Need war und haben gleich nochmal einen sich geholt. Diesmal eine Free Agency bei den Chiefs. Ja. Nicht mehr mit dabei. Jalen Watson, 3 Jahre, 51 Millionen. Der hatte wahrscheinlich letztes Jahr, nee, nicht, das wahrscheinlich können wir streichen, der hatte seine beste und vor allem, glaube ich, wichtiges Wort, konstanteste Saison.
Stimmt, ja.
Für die Chiefs. Ich habe mal nachgeschaut, laut PFF hat er keinen Touchdown zugelassen und nur ein Passer-Rating von 69. Ich mag den eh ganz gerne. Jalen Watson, das ist natürlich jetzt keine Nummer 1 für dich, ist auch nicht ganz billig mit 3 Jahre, 51 Millionen, nee. Aber dass es einfach dein Schwachpunkt war und wir davon reden können, nicht mal, dass es jetzt ausgemerzt haben, das könnte durchaus eine Stärke ja jetzt auch sein.
Absolut.
Finde ich krass, weil sie auch mit Safety Cameron Curl verlängert haben. 3 Jahre 36 Millionen, das ist bis zu 39 Millionen als Maximum möglich. Das war mal ein Siebtrunden-Pick von den damals wahrscheinlich noch Redskins und Football-Team könnte es da gewesen sein, der dann 2024 zu den Rams gekommen ist. Der hatte letztes Jahr seine Breakout-Season, der wollte unbedingt bleiben. Könnte mir vorstellen, dass er woanders sogar mehr Geld verdient hätte. Also McDuffie, Jalen Watson, Cameron Curl mit zum Durchbruch. Die Secondary, die ja schon, die war jetzt nicht, ja, schlecht ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, aber halt nicht so stark bestückt. Da ging alles über die Line aus. Die Line muss Druck machen, die muss funktionieren und dann wird schon so gut sein, dass die Secondary nicht viel kaputt macht. Jetzt hast du einen McDuffie, jetzt hast du einen Curl verlängert, du hast einen Jalen Watson, du hast einen Quentin Lake, mit dem du vorher schon verlängert hast. Also Secondary ist definitiv keine Schwäche mehr.
Nein, absolut. Und das ist ja das, darauf wollte ich genau hinaus, dieses Zahnrad, von dem ich immer gerne spreche. Der Pass Rush vorne kann nur dann richtig gut sein, wenn du die Secondary auch dazu hast. Das hatten wir letzte Saison, wenn du dich erinnerst, bei den Raiders mal ganz groß, sind wir das durchgegangen bei denen in der Defense. Ich glaube, in den Previews war das auch noch. Und Jared Verse, Kobe Turner, Puna Ford, egal wer da vorne ist, die rushen halt jetzt nochmal mit mehr Rückenwind mit so einer Secondary. Und das ist wirklich eine richtig geile, geile Defense. Da haben sie einen guten Job gemacht. Dazu noch mit Tyler Higbee, Thailand verlängert. Ja, 2 Jahre, 8 Millionen. Immer einer, der gerne mal ein paar Stafford-Bälle fängt. Also die Rams sind ja A+, was die da in diesen 2 Tagen gemacht haben.
Es muss auch bei denen, und die werden auch nichts anderes sagen, bei denen geht es nur darum, den Super Bowl im eigenen Stadion zu haben und den dann auch zu gewinnen im vielleicht letzten Jahr von Stafford. Ja. Also sie tun alles dafür und das liebe ich an den Rams. Das ist einfach eine Franchise, die macht.
Ja.
Ja. Die macht einfach. Die kümmert sich natürlich schon so ein bisschen drum, was passiert, aber am Ende des Tages sagt Les Snead schon auch, das soll Zukunftslästern sich drum kümmern.
Ja, ja.
Wir wollen jetzt gewinnen. Natürlich werden sie es ein bisschen im Blick behalten, aber es ist schon auch viel Kohle, was da rausgeht. Aber ich mag das einfach, dass die so brutal aggressiv sind. Da gibt's einfach andere Franchises, die viel mehr rumeiern und sich dann wundern, dass sie nicht erfolgreich waren.
Ja, Stichwort Raiders, 2-Jahresplan. Komm, mach, oder 3-Jahresplan sogar, ne? Haben sie ja öffentlich auch schon gesagt. Mach und versuch dieses Jahr. Aber es ist natürlich leichter gesagt, wenn man so eine gewisse Substanz, die sich die Rams auch aufgebaut haben. Es dauert ja auch ein paar Jahre, auch wenn sie letztes Jahr tief in die Playoffs gekommen sind. Trotzdem, eine gewisse Substanz und eine gewisse Zeit braucht man für sowas auch. Aber ich sag mal so, wenn du nach 2021, dann jetzt letzte Saison warst du nah dran am Super Bowl, und jetzt aber nächstes Jahr als klarer Favorit vielleicht sogar den Super Bowl holst, dann hast du in 6 Jahren zweimal den Super Bowl geholt. Also das ist ja in der NFL überragend.
Muss man nicht Rams bis hierhin Top-Job und sie haben ja im Draft auch noch ein bisschen was sie einsetzen können. Kommen wir zu den Houston Texans, die waren nämlich auch relativ aktiv. Die haben mit Danielle Hunter verlängert, der wird Ende Oktober 32 Jahre alt, jetzt wieder um 1 Jahr verlängert für 40,1 Millionen. Mhm. Damit ist er 0,1 Millionen teurer als Myles Garrett 2026. Der hat ja letztes Jahr schon um ein Jahr verlängert. Ich hatte es gesagt, 35,6 Millionen waren es da. Jetzt bleibt er bis inklusive 2027 durch die Verträge. Der Signing-Bonus sind nicht ganz 31 Millionen. Ja, der hat sich letztes Jahr, finde ich, nochmal gesteigert von 12,6 auf 15,6. Will Anderson, da steht ja der große Vertrag dann im Raum. Da brauchst du noch ein bisschen Geld. Klar ist Will Anderson deine Nummer 1, aber Daniel Hunter, dieses Duo, müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen, oder?
Nein, absolut nicht. Das ist richtig geil. Dazu noch in der Defensive Line, also mit dem Defensive Tackle Sheldon Rankins.
Stimmt.
Um 2 Jahre verlängert. Und in der offensiven Seite ist ja auch ein bisschen was passiert mit dieser Offensive Line. Ed Ingram hat auch verlängert. 3 Jahre, 37,5 Millionen, der Right Guard gespielt hat. Und von außerhalb kommt von den Indianapolis Colts auch für die rechte Seite der Tackle Braden Smith für 2 Jahre 25 Millionen. Dazu Dalton Schultz, der auch verlängert hat. Also sie holen und haben vor allen Dingen ihre Playmaker, wenn man das auf beiden Seiten sagen kann, beisammen gehalten. Dazu auch Reed Blankenship für die Secondary noch geholt von den Eagles. 3 Jahre knapp
25
Millionen.
Genau, die Secondary war so schlecht.
Also da muss man schon sagen, auch die Texans muss man mit auf dem Schirm haben. Das sind gute Dinge. Long-Term hattest du mit angesprochen, mit den Verträgen, die dann noch dazukommen natürlich irgendwann. Aber Stand jetzt auch mit dieser Offensive-Line-Thematik, glaube ich, einen vernünftigen Rahmen auch gehalten in diesen Verträgen. Das finde ich jetzt nicht zu teuer. Außer bei Daniel Hunter hast du ja gerade schon erörtert. Genau.
Ja, ich finde Braden Smith echt ein cleveres Signing. Da sind 13,5 Millionen garantiert von den bis zu 25 Millionen. Also auch dann ein Jahr. Das ist immer noch ein guter Right Tackle. Und da hatten sie durchaus ein bisschen Bedarf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nächste Woche über die Texans nochmal reden, wenn wir über die Gewinner und Verlierer der Free Agency sprechen wollen. Ja. Ich habe da so ein Gefühl, wenn ich sage euch nicht, ob Gewinner oder Verlierer.
Kommt drauf an, ob sie Max Crosby noch holen.
Was da noch passiert.
Machen wir weiter mit einem anderen Veteranen. Khalil Mack hat nochmal ein Jahr verlängert. Ein Jahr 18 Millionen, bleibt also bei den Chargers. Wie alt ist denn der jetzt mittlerweile? Jetzt auch 37, oder? Jetzt muss ich gleich mal nachgucken.
Der ist mittlerweile 35 Jahre alt.
35 erst, okay. Ja,
das ist ein gutes Alter. Gut, aber ja.
So alt bin ich nämlich auch. Die Chargers haben darüber hinaus auch den Center, vielleicht den drittbesten, wenn wir vorhin schon McGovern als zweitbesten verkauft haben, Tyler Biadasz geholt. 3 Jahre, 30 Millionen, also 10 im Schnitt. Den mochte ich am Anfang immer sehr gerne seiner Karriere, ist immer ein bisschen schwächer geworden. Weiß nicht, das ist nur mein Gefühl. Kann das aber natürlich immer von Spiel zu Spiel nicht genau beurteilen, wie die Arbeit des Centers dann am Ende des Tages ist. Das muss man ehrlicherweise sagen. Trotzdem ein Center, ein solider Center. Und ehrlich, Offensive Line ist natürlich ein großes Thema bei den Chargers gewesen. Wissen wir alle, Verletzungen.
Es ist ein Upgrade.
Herbert Sacks und Pressure. Es ist definitiv ein Upgrade, weil es ist einer mal da. So muss man es, glaube ich,
formulieren. Der übernimmt jetzt für den zurückgetretenen Bradley Bozeman. Stimmt, das ist ein Upgrade. Und die haben den ja sehr früh schon gesigned. Das war, glaube ich, einer der ersten Signings, weil der ja schon Free Agent war, aber der war ja entlassen worden von den Commanders. Der war ja ohne Verein sozusagen.
Ja.
Mekhi Becton haben sie auch noch entlassen auf Right Guard. Zion Johnson, der Left Guard, ist Free Agent. Und diese Tackle-Position haben wir viel angesprochen. Das ist die große Stärke, auch wenn sie, also Slater und Old, verletzt waren. Aber jetzt machen sie endlich mal was in der Interior-Line für Justin Herbert. Das gefällt mir bis hierhin ganz gut, weil eben der Center-Markt nicht so brutal war, aber Biadasz solide.
Ja. Übrigens für alle, die vielleicht auch im dem Bayerischen mächtig sind, ich versuche ihn immer so auszusprechen wie Biertisch, nur auf Bayerisch. Und da kommt man ungefähr raus, wie er dann ausgesprochen wird.
Und wer heißt er dann bei dir?
Der Biertisch.
Biertisch.
Biertisch. Das ist nur mal am Rande. So, machen wir weiter. Wir haben noch einige Namen durchzugehen. Eric Wilson bei den Vikings verlängert. Ich liebe Eric Wilson, ich liebe Linebacker generell. Das wisst ihr, das weißt du, Christoph. 3 Jahre, 22,5 Millionen, 12,5 garantiert. Wenn man mit Eric Wilson irgendwo verlängert, macht man nie einen verkehrten Job. Meiner Meinung nach finde die Summe auch völlig okay. Das ist nicht zu teuer, nicht zu günstig. Ja. Haken dran.
Ja, das passt da wunderbar rein. Der hat sich letztes Jahr reingespielt, in Woche zwei nach der Blake Cashman-Verletzung ja ins Team reingespült worden. Als der dann zurückkam, hat er aber für Ivan Pace eigentlich dann regulär gespielt. Also Eric Wilson, einer der Gewinner letztes Jahr. In der Kacksaison bei den Vikings gab es zumindest da mal was Positives, das können wir schon sagen. Gehen wir zu einer anderen Mannschaft weiter, weil das ist, glaube ich, nicht so spektakulär. Die Denver Broncos, gar nicht so aktiv. Die haben zum einen, also was Free Agents anbelangt, sie haben Dre Greenlaw, Linebacker, entlassen und verlängern dafür aber mit Alex Singleton auf der Linebacker-Position. Mhm. Also Singleton wird um 2 Jahre für 15 Millionen verlängert und Greenlaw ist nach einem Jahr schon wieder weg. Der hat auch nur 8 Spiele gemacht, der kam ja verletzungsbedingt oder mit Verletzung schon von den Niners. letztes Jahr Oberschenkelprobleme immer wieder gehabt. Der hatte für 3 Jahre und 31,5 Millionen unterschrieben. Da waren aber nur 11,5 garantiert. Also sie gehen nach einem Jahr jetzt raus. Mit Justin Strunard, da haben sie, glaube ich, auch verlängert. Das war schon wahrscheinlich die bessere und jüngere Option. Und du sparst dir mit dem Greenlaw-Entlassung 6 Millionen, was bei den Broncos auch nicht ganz uninteressant ist. Die sind im Moment, sind die Broncos, ja, die sind im Plus, so Stand heute, das ist alles natürlich alles vage und geschätzt, 18 Millionen, knapp über 18 Millionen Capspace haben sie.
Okay, ja.
Die werden ja auch noch ein bisschen was machen, vermutlich, also glaube ich, ist mein Eindruck. Aber irgendwie ist noch nichts passiert.
Nee, noch nicht so richtig. Das ist ja auch interessant, generell in der Offense, auch auf den Skill-Positionen, finde ich, aber auch in der Defense. So ein paar Puzzlestückchen noch und dann sind die auch nochmal näher dran am ganz großen Wurf, finde ich. Auch ja, natürlich
Tide auch noch nichts passiert ist.
Genau,
auch Tide End, ja,
auch natürlich immer im Hinterkopf behalten mit der Bo-Nix-Verletzung im Championship-Game. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen.
Und sie haben mit J.K. Dobbins verlängert. Ja, genau, 2 Jahre, J.K. 20 Millionen, ja. Der ja leider Verletzungspech hatte, bis zur Verletzung einer der besten Running Backs war. Mal schauen, wie der aus der Verletzung zurückkommt. Ansonsten, es wird wichtig sein, dass er wieder stark zurückkommt. Ansonsten wirst du sagen, hätte man vielleicht auch was anderes machen können. Ich kann den Gedanken grundsätzlich aber verstehen.
Ja, ja. Ich mag J.K. Dobbins, wenn er fit ist. Ein großes, großes Plus. Großes Plus auf dem Konto hat auch Jordan Davis. Der hat nämlich verlängert. 65 Millionen garantiert. 3 Jahre, 78 Millionen bei den Eagles, der Defensive Tackle. Ist auch ein No-Brainer, finde ich. Ich muss schon sagen, bei den Eagles haben wir oft genug drüber geredet. Eine mit Stars durchzogene Truppe. Und die musst du dann auch dementsprechend bezahlen. Jordan Davis, das ist, finde ich, jetzt nicht wenig Geld, aber er ist immer noch in der Range, wo ich sage, das kann man schon machen. Und der ist ja auch kein unwichtiger Dude dort in dieser Line.
Dass der verlängert wird, war ja eigentlich zu erwarten. Das ist der bestbezahlteste Nose-Tackle aller Zeiten in der NFL-Geschichte, aber das ist auch nicht so überraschend. Jalen Carter wird dann demnächst auch mal ein Payday bekommen. Hat jetzt insgesamt 4 Jahre noch Vertrag bei den Eagles, Jordan Davis, muss man dazu sagen.
Ja.
Aber das war jetzt keine große Überraschung, dass sie den halten wollen und auch halten müssen.
Müssen. Ja, ja,
eigentlich definitiv. Auch klar.
Dann waren sie sehr, sehr lange sehr ruhig, was die Free Agents angeht und haben dann noch zugeschlagen mit Cornerback Rick Woolen, der von Super Bowl Champion Seattle kommt, für 1 Jahr 15 Millionen. Da bin ich jetzt auf deine Meinung gespannt. Das habe ich mir extra nochmal überlegt gehabt. 1 Jahr 15 Millionen. Ich finde, für 1 Jahr 15 Millionen ist jetzt erstmal nicht wenig Geld. Auf der anderen Seite ist er Super Bowl Champion. Der kommt aus einer guten Secondary, aus einem guten Coaching-Staff, ist gut trainiert. Und dann hat sich mir aber die Frage gestellt, der Typ war ganz oft für verantwortlich, dass die Seahawks manchmal enge Spielchen hatten. Also ich finde, ich will jetzt nicht auf ihn einprügeln.
Also im negativen Sinne enge Spielchen
hatten. Genau, und ich will jetzt nicht auf ihn einprügeln, liebe Leute und auch liebe Seahawks-Fan. Und ich will jetzt nicht das Haar in der Suppe suchen, ich will auch keinen Sündenbock suchen. Aber Rick Woolen war für mich, obwohl er ein sehr, sehr guter Spieler ist, finde ich. Ich mag den, aber der hatte schon in der Saison oftmals zugelassen Touchdowns, unnötige Strafen. Und so weiter in dem Team. Und da finde ich 15 Millionen für 1 Jahr dann bei den Eagles, die ja dann natürlich auch Contender sind, interessant als Rotationsspieler vielleicht auch, wenn man es im Fußballbegriff sagen würde, für diese Defense bei Philadelphia.
Wobei, das weiß ich nicht mal so genau, weil die natürlich schon, also die Eagles sind natürlich einer der Verlierer, weil die halt viele gute Spieler haben. Also Rick Woolen wird, glaube ich,
hatten wir ja schon vorhin.
Genau, der wird, glaube ich, Starter sein. Der hat ja bei den Seahawks, Entschuldigung, den Nummer 2 Cornerback-Spot ja an Josh Jobe verloren, der bei den Seahawks bleibt. Dazu gleich mehr. Das ist dann das nächste Thema. Tariq Woolen hat ja grundsätzlich einen ganz guten Mix eigentlich aus Speed, aus Size, hat er zuletzt ein bisschen zu selten, ehrlich gesagt, aufs Feld gebracht. War ja, und das hat man angesprochen damals mit Kevin Müller ja, als wir mit unserem Torwartkollegen mittlerweile von Schalke, als wir über so Free Agency, über Trade Deadline Moves gesprochen haben.
Ja.
Dass Tariq Woolen eher als Seahawks-Fan dann natürlich auch drauf schaut und tatsächlich das schon im Bereich des Möglichen verortet. Ich meine, die haben immer noch einen, die auch Geld kosten, Cooper DeSean, Quinion Mitchell.
Ja, das ist das, was ich sage.
Und deswegen, ich finde, bis zu 15 Millionen bei Tariq Woolen, das ist für mich so ein bisschen so ein Prove-It-Deal. Ich glaube, dass der bei denen wahrscheinlich sogar ganz gut reinpasst. Das ist ja einer, der für die Man-Coverage kommt. Mal schauen, ob dann die Eagles das ein bisschen mehr auch fokussieren. Big Fangio, was er da dann macht, der wird sich dann was überlegt haben. Er muss besser spielen als letztes Jahr, glaube ich schon. Aber ich kann mir vorstellen, dass er in dem Team auch besser spielen kann. Das klingt doof, weil er von der besten oder einer der besten Defenses kommt.
Klar, ja, ja.
Und aber er hat so ein bisschen halt der war so ein bisschen der Mann im Niemandsland, weil er seinen Spot so ein bisschen verloren hat.
Ich wollte da auch gar kein großes Fass aufmachen, aber hat mich nur mit deiner Meinung auch interessiert. Gerne auch eure, schreibt uns da gerne. Ich fand es im ersten Moment, dachte mir so, okay, dass er dann zu einem Contender da geht. vernünftig, okay, nicht schlecht für ihn. Freut man sich für ihn natürlich persönlich. Aber ja, die Eagles müssen, wie gesagt, einige Stars irgendwann noch bezahlen. Du hast die Seahawks ja auch schon angesprochen mit Josh Jobe. Der hat 3 Jahre 24 Millionen verlängert bei den Seattle Seahawks und dann ja eigentlich den wichtigsten Mann, wo es ja viele Spekulationen gab, nachdem sie ihn letztes Jahr so in der Trade-Deadline geholt haben. Den Wide Receiver Rashid Shaheed, der richtig gute Momente hatte. Ich sag nur Erdbeben-Kick-Return in den Playoffs oder auch einen wichtigen Catch eine Woche drauf in den Playoffs, aber auch häufiger vielleicht nicht so gut oder nicht ganz so oft gefunden wurde. Sie haben ihn oder sie behalten ihn auf jeden Fall. Da gab es ja auch Gerüchte, ob er nicht doch wieder nochmal woanders hingeht. Wichtiger Faktor am Ende des Tages für, was habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, muss ich wieder umblättern.
Bei Shaheed.
Ja, 3 Jahre 51, genau.
Und 34,7 sind bei ihm garantiert. Ich war nur kurz noch, ich habe mal nachgeschaut, mir ist gerade nicht eingefallen, wen die letztes Jahr noch immer auf diesem Nummer 2 Cornerback-Spot hatten, die Eagles, weil ich gerade bei gedanklich bei Woolen war. Die hatten ja Dory Jackson und Kelly Ringo. Mm. Da ist Tariq Woolen, denke ich.
Ja, das ist schon ein Upgrade, ja.
Sollte tatsächlich besser sein. Und dann ist 15 Millionen wahrscheinlich sogar ein ganz guter Deal. Mir ist jetzt tatsächlich Kelly Ringo und Dory Jackson nicht mehr eingefallen.
Ja, vielleicht
den Namen eigentlich oft benutzt, den Namen hätten wir kommen können.
Das stimmt, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu festgefahren von diesem Einjahresvertrag. Da finde ich das immer so, finde ich immer viel, aber ja, für ein Jährchen.
So, genau, das waren die Seahawks. Kommen wir zum anderen Team aus dem Super Bowl, und zwar die Patriots, wo wir auch, also ich zumindest mit Spannung drauf geschaut habe, was die so wieder machen, weil sie auch ein bisschen Cap Space immer noch haben. Sie holen sich erstmal, das war ihr erster Move für die D-Line, Dremond Jones, 3 Jahre, nicht ganz 40 Millionen, die er kostet. Der war letztes Jahr erst bei den Titans, dann bei Baltimore. Baltimore hätte ihn scheinbar auch ganz gerne zurückgeholt. Brauchen sie jetzt nicht. Max Crosby weg, Trey Hendrickson weg. Der hatte Career Highs persönlicher Natur natürlich in 6, 7 und in Pressures 55. Und ich finde das ein ganz gutes Piece für Mike Vrabel. Ich glaube, dass der da ganz variabel daherkommen kann für diese Patriots D-Line, für die Patriots Defensive. Ja. Glaube ich, könnte ganz, also es ist nur ein erstes Empfinden, der könnte ganz gut passen.
Finde ich auch. Ich finde nämlich, Dremond Jones ist ein so ein D-Liner-Typ, der eigentlich alles mitbringen kann. Der kann Interior spielen, aber auch Edge-Rusher spielen, weil er nämlich einen athletischen Körper hat. Der ist jetzt nicht so ein klassischer D-Liner, der auch mal weiter innen spielt, wo du sagst, ja gut, der ist halt, in Anführungsstrichen, ein bisschen dicker, hat aber auch schon mal gespielt, diese Position. Deswegen finde ich es so interessant. Den kannst du ein bisschen rotierend hin und her schmeißen, einfach von seiner körperlichen Statur her. Ja. Das ist ein durchtrainierter Kerl. Das ist ein absolut richtig guter Move von ihnen, muss ich sagen.
Weil mir gefällt per se auch der zweite Move. Da haben sie für die O-Line was gemacht, wo wir ja eigentlich nur darauf gewartet haben, dass irgendwas passiert. Elijah Vera Tucker, der Guard, kommt für 3 Jahre 42 Millionen. Das sind 48 Millionen dann auch im Bereich des Möglichen, und der dürfte dann ja Left Guard spielen, wenn er denn hoffentlich fit ist. Das war ja so ein bisschen das Problem bei Elijah Vera Tucker in der Karriere. Jared Wilson soll von Left Guard auf Center gehen, und ich glaube, dass da sowohl Jared Wilson als auch dann links daneben Will Campbell wirklich davon profitieren könnten. Ich weiß gar nicht, es sind schon alle Vertragsdetails raus, auch was Garantien sind. Ich hatte gar nicht mehr geschaut bei Vera Tucker. Auf jeden Fall finde ich das, wenn der fit ist, ein brutal spannendes Piece. Was haben wir hier? 21 Millionen garantiert von den 42.
Ja, ja. Ich habe jetzt nichts anderes gelesen. Tatsächlich,
was das angeht. Mit der Prämisse natürlich, dass er fit ist, das ist ein bisschen das Problem bei Elijah Vera Tucker. Ich weiß, dem bin ich mir bewusst. Ich meine, das war mal ein First-Round-Pick von den Jets, aber der hat jetzt halt im 2021 16 Spiele, 2022 7, 2023 5, 2024 15. Und dann fehlt da logischerweise auch 2025. Mit der Prämisse, dass er fit ist, finde ich es ein super Signing für die Patriots. Weil, glaube ich, gerade die zwei Youngsters, die zusammen eigentlich über lange Zeit der Saison eigentlich ganz gut gespielt haben, das wurde mir so ein bisschen vergessen, halt in den Playoffs und dann auch im Super Bowl.
Ja, voll.
Gerade eben Will Campbell zerstört. Taten wir mir ein bisschen zu oft so, als ob der eigentlich die schlechteste Saison von einem Left Tackle ever gespielt hätte. War in der Regular Season nie ein Thema eigentlich, Will Campbell, oder kein großes Thema.
Nein, das war hinten raus dann, aber auch
natürlich, da geht's um was, logisch, verstehe ich auch. Ja, klar. Aber es klang mir manchmal so, als ob das wirklich das schlechteste Left Tackle der Welt bisher war, und das war er halt nicht.
Ja, so ist es. Und dann haben sie nochmal zugeschlagen auf dem Wide Receiver Markt. Romeo Dubs geholt, 4 Jahre, 68 Millionen, bis zu 80 Millionen möglich. Ich habe jetzt da auch gerade nochmal währenddessen nachgeguckt, was da eigentlich garantiert ist. Aber Romeo Dubs ist natürlich, der war zuletzt ja auch bei den Packers, auch bei den Patriots, mussten ja was machen. Stephon Diggs, haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, oder vor 2 Wochen ja entlassen worden. Der ist also nicht mehr da. Sie brauchen da auch jemanden, der die Nummer 1 sein kann, ob das Romeo Dubs dann letztendlich wirklich werden kann. wird man sehen. Und
Gefühl mal, ist ja.
Gefühl ist ja und nur mal so, der verdient deutlich weniger als Alec Pierce. Das will ich damit sagen, weil auch natürlich die Patriots mit Alec Pierce in Verbindung gebracht worden sind, aufgrund dieser Dicks-Thematik oder Wide-Receiver-Thematik im Allgemeinen. Das ist die günstigere Variante. Ob diese günstigere Variante dann eben auch ein Nummer-1-Receiver sein kann, klar, in Targets, an Quantität sicherlich. Wie viel Qualität dann dabei rumkommt, muss man halt abwarten.
Genau, wie gut er dann wirklich ist in so einer Top-Featuring-Rolle. Bei den Packers waren es halt viele. Manchmal haben sie den Brian dann auch verdorben mit zu vielen, was auch darum ging, Bälle zu fangen, Bälle festzuhalten. Haben wir die Zahlen gesagt? 4 Jahre, 68 Millionen, bis hab zu 80 gesagt, Millionen möglich, hast du gesagt. Ich bin sehr gespannt, weil, du hast schon angesprochen, mit Pierce, der billig ist, also er hat einen Jahresdurchschnitt von 17 Millionen. Das wirkt im ersten Moment, also war mein Empfinden, verdammt hoch. Aber wenn der wirklich einschlägt, was ich dem zutraue, weil er per se ein guter Receiver ist und bei den Packers immer wieder gutes Dienst hatte. Bei den Packers war immer so die Frage, wer ist eigentlich deine Nummer 1 oder 1, 2, 3? Der könnte wirklich zum Schnapper werden, diese 17 Millionen, der kostet weniger als ein Shahid, ja, als ein Wondell Robinson, als ein Jerry Jeudy, als ein Michael Pittman Jr. Und ich traue das ihm tatsächlich zu, dass der dann am Ende des Tages wirklich ein Schnapper war. Mein erstes Gefühl war auch, oh, doch ganz schön teuer. Für einer, der jetzt zwar immer mal wieder, ich glaube, der hatte die meisten Receptions, meisten Receiving Yards bei den Packers dieses Jahr wieder, aber halt nicht auf diesem ganz hohen Niveau. Der hatte 742 Receiving Yards. Das ist Career High, das ist ein ordentlicher Wert, aber kein Wert, um Schnappatmung zu bekommen. Aber ich bin echt gespannt auf Dobbs bei den Patriots, weil er für mich eigentlich sofort die Nummer 1 ist als Receiver.
Total. Und ich muss auch.
Sein muss vielleicht sogar.
Und ich hatte auch erst diesen Gedanken, oh, das ist aber viel. Und dann denke ich mir, dann hole ich mir immer wieder Alec Pierce vors geistige Auge. Mhm. Und dann kann man so ein bisschen, also nur in dieser Free Agency jetzt, ne, muss man ja immer berücksichtigen.
Und wir haben nichts gegen Alec Pierce, aber er ist schweineteuer.
Nein, genau. Da muss man immer schon gucken, wer zahlt wo wie viel, nur für die einzelne Positionsgruppe, nur in dieser Free Agency jetzt, also nur in dieser Saison, nur in dieser Woche, um das auch so ein bisschen einzuordnen.
Ja, genau. Also Patriots, wenn das alles aufgeht, wieder mal extrem spannend.
Ja, sehr, sehr spannend. Haben aber ihren Center verloren, Garrett Bradbury, der ist nicht mehr bei den Patriots. Der ist jetzt bei den Chicago Bears für einen 5-Runden-Pick 2027, also nächstes Jahr getradet worden zu den Chicago Bears, wo ja Drew Dorman überraschend seine Karriere beendet hat. Haben wir drüber gesprochen. Die Bears schließen diese Lücke mit Garrett Bradbury, auch ein sehr guter Center, meiner Meinung nach. Dorman ist aber einer der Top 3 war, meiner Meinung nach, in der Saison oder generell auf der Position. Trotzdem ist es, glaube ich, kein schlechter neuer Mann dort, um die Bälle für Caleb Williams zu snappen.
Ich glaube auch, dass die Bears da tatsächlich, wie wir alle, überrascht wurden. Und dann finde ich das als Option. Absolut. Und wir haben schon gesprochen, dass die Patriots den abgeben konnten, weil Wilson dann auf Center wechselt. Ich glaube, für beide Seiten könnte das echt eine ganz gute Lösung sein, weil ich mag den Bradbury, der ist nicht so gut wie Dorman, bin ich völlig bei dir. Aber gemessen an den Umständen und vielleicht haben sie es bei Linderbaum oder sowas vorher schon mal probiert mit dem Wissen, nee, da sind wir nicht mehr dabei, da machen wir es mit Bradbury und geben einen 5-Runden-Pick ab für 2027 und können damit sehr, sehr gut leben.
Absolut. Haben dann auch mit Left Tackle Braxton Berrios verlängert um ein Jahr und 10 Millionen und in der Free Agency zugeschlagen Cornerback Kobe Bryant 3 Jahre 40 Millionen und Linebacker Devin Bush 3 Jahre 30 Millionen. Der war zuletzt bei den Cleveland Browns.
Genau, mit Kobe Bryant hast du vorgesorgt. Jaquan Brisker, Kevin Byard sind Free Agents und jetzt immer noch verfügbar, meines Wissens, wenn wir aufnehmen.
Ja, noch nichts Neues.
Und auf der Linebacker-Position, da hatten sie ja Tremaine Edmonds schon entlassen, wollten insgesamt da mehr Speed reinbekommen. Mit Devin Bush bekommst du vielleicht den schnellsten Linebacker jetzt dazu. Also wenn du Speed wolltest mit Devin Bush, herzlichen Glückwunsch, du hast Speed bekommen. Auch da muss ich sagen, die Bears, was sie machen, hat Hand und Fuß, weil Braxton Berrios, den hätten sie wahrscheinlich nicht behalten, wenn Ossie Trapillo sich verletzt hätte. Aber den jetzt mal als Absicherung, der das Team auch kennt, auch ja Upside hat, glaube ich, also besser als letztes Jahr, kann er schon spielen. Ein Jahr 10 Millionen ist auch nichts kaputt. Also
ja.
Bears machen auch dieses Jahr bis hierhin, finde ich, nachvollziehbare Dinge.
Absolut richtig. Und jetzt habe ich 3 Breaking News für dich, einfach nur, weil ich den Sieg sehen will.
Ich habe nicht nachgeschaut.
Drei Breaking News. Die Verträge von Lamar Jackson, Jared Goff und Josh Allen wurden umstrukturiert. Alle drei Teams haben ordentlich Capspace freigeschaufelt.
Was? Lamar Jackson, Jared Goff und?
Josh Allen. Josh Allen.
Okay, von den ersten beiden habe ich tatsächlich vorhin schon mal was gelesen. Ah, ja, okay. Siehst deswegen du. Ging die,
aber wollte es vorhin nur nicht sagen, weil... Das ist keine krasse Breaking News, ich wollte einfach nur mal dein Gesicht sehen, ob eine Reaktion kommt.
Oder? Josh Allen habe ich eigentlich nur erwartet, das war auch klar, dass wir es machen, aber tatsächlich, ich wollte es vorhin nicht sagen, bei Lamar Jackson war es nämlich so, umstrukturiert, um jetzt Platz zu bekommen für Hendrickson, da gehen jetzt die wildesten Sachen wieder rum, das war also ein Masterplan.
Bei dem haben sie ja fast 40 freigeschaufelt, ne, durch diese Lamar Jackson-Nummer, glaube ich. irgendwie insgesamt mit den anderen.
Aber egal. Jetzt, was machen die Chiefs mit Mahomes? Was machen die Bills mit Allen? Das ist halt das Quarterback-Spielchen. Erst fett unterschreiben und dann das umstrukturieren, genau. um meisten Geld frei zu machen. Auf welcher Position nimmst du den Quarterback? Ja.
Richtig, ja. 12 Millionen werden bei Josh Allen übrigens dadurch frei. Oh, aber das nun mal.
Hätte sogar mehr gedacht. Okay.
Genau, machen wir weiter mit den Titans, denn die waren auch ziemlich umtriebig, muss man sagen. Christoph, Wendell Robinson geholt für 4 Jahre 78 Millionen, 30 Millionen garantiert. Range Romeo Doubs, ne, immer mit im Hinterkopf behalten für die Wide-Receiver-Position. Ich finde, die Titans mussten da auch was machen. Okay, ehrlicherweise, während ich das jetzt so vortrage, die mussten eigentlich auf jeder Position was machen. Du konntest
nichts Falsches machen.
Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Wendell Robinson, der hat mir echt gefallen, muss ich sagen. Das ist einer, der den nächsten Schritt vielleicht auch nochmal machen kann, auch wenn er jetzt nicht mehr der brutal junge Spieler ist, aber ich fand den eigentlich ganz geil bei den Giants.
Tatsächlich, ich hatte es ähnlich wie bei Dobbs, mein Gefühl war es ähnlich, erster Moment die Zahlen gelesen, es sind dann nur 30 garantiert, also gar nicht so wild, meines Erachtens, hat mit Dable schon zusammengearbeitet mit den Giants, dann habe ich mir aber die Zahlen nochmal angeschaut. Der hatte ja seine erste 1000 Receiving Yard Saison. Der hat fast 68% seiner Snaps im Slot gespielt, der siebthöchste Wert in der Liga. Und der wird ein richtig gutes Ziel werden für Ward. Ja. Weil der Calvin Ridley jetzt keine Targets per se mal wegnimmt, weil der primär dann im Slot aufgestellt wird. Ich glaube, es ist ein guter Deal
von den Titans. Finde ich auch. Und nochmal, der hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, der kann wirklich diesen Schritt für die nächste Saison gehen, wenn dann Cam Ward mit dem, was wir erwarten, dass er kann. Auch mit einer gewissen Offensive Line, die natürlich besser werden sollte. Echt was reißen.
Ja, 100% Zustimmung. Auch der nächste Defensive Tackle, John Franklin Myers. Spannend, weil wir schon, glaube ich, wussten bei den Broncos, die sind so gut besetzt. Das Geld werden sie anderweitig einsetzen. 3 Jahre 63 Millionen, 42 davon garantiert. Der bringt ihnen Pass-Rush-Qualität in der Interior Line. Das war ein Need. Also, die brauchten da so oder sowas. Hatten ja Tavondre Sweat abgegeben. Sprich, da war noch mal mehr Need da. Der zu den Jets getradet wurde, hatten wir letzte Woche schon mal angesprochen. John Franklin Myers war mit einer der spannendsten Namen auf der Position und finde ich jetzt vom Preis her auch in Ordnung, weil die Titans sind jetzt nicht das sexyste Team, um alles abzustauben an Qualität.
Das definitiv.
Hatte 7,5-6 letztes Jahr und vorletztes Jahr 7,6 für die Broncos, wo es viele gibt, die echt ganz gut sind. Also von dem her, da kommt mehr Pass-Rush-Qualität dann dazu in der D-Line.
Absolut. Und hinten auch, haben wir übrigens, glaube ich, gar nicht gesagt, dass Wendell Robinson ja wieder vereint ist quasi mit Brian Daboll, der ja im Coaching-Staff der Tennessee Titans ist dieses Jahr. Das müssen wir nochmal sagen. Also Ex-Giant und Ex-Giant wieder zusammen. Warum sage ich das? Weil auch in der Secondary Corridor Flott gekommen ist. Zuletzt auch bei den New York Giants. 3 Jahre 45 Millionen, 32 Millionen garantiert. Und sie holen gleich noch einen zweiten Cornerback über die Free Agency, Alante Taylor. 3 Jahre 60 Millionen, 42 Millionen garantiert. Das finde ich tatsächlich wieder etwas teuer. Das ist für den so ein Feel-Good-Moment, weil der ist in Tennessee tatsächlich geboren, war auch am College an der University of Tennessee, hat jetzt dann drei Jahre müsste sein, genau, 2022 bei den Saints angefangen und jetzt 3 Jahre dort gespielt. Ganz guter Name, finde ich super, aber im Vergleich mit Flott natürlich nochmal eine Stufe, einfach nur vom Gehalt her, oben drüber. Trotzdem zwei neue Cornerbacks, die durchaus schon gezeigt haben, dass sie die Starter-Qualitäten haben, aber nicht das ganz oberste Regal sind, wobei Alante Taylor schon besser einzustufen ist als ein Flott.
Flott könnte auch Nickel spielen und das werden beide, glaube ich, gleich Starter sein. Also
bin ich mir
relativ sicher, weil das war. Ja.
Aber ist man dann automatisch, wenn man so ein Team hat, wo halt viele Lücken sind, macht man dann direkt alles richtig, weil man einfach jemanden holt? Oder?
Das ist immer die Frage, ne? Also im ersten Schritt ja.
Das können wir nächste Woche beim Gewinner, Verlierer.
Im ersten Schritt ja. Also das wird jetzt nicht das beste Cornerback-Duo sein. Das behaupte ich jetzt schon mal. Aber du bist halt einfach besser, was du jetzt hattest. Und dann ist die Frage, ob das schon im ersten Schritt einfach mal ausreicht.
Ich glaube, die gleiche Frage haben wir uns letztes Jahr auch gestellt, als es dann zu dieser Folge kam. Ich kann jetzt schon mal sagen, das machen wir nächste Woche, Gewinner, Verlierer. Mein Gewinner der Free Agency, die Tennessee Titans.
Ist es jetzt?
Nein, es war.
Okay.
Ich muss noch abwarten, was passiert. Aber das ist ja die.
Mein Ironiesensor ist gerade nicht angesprungen, deswegen wusste ich im ersten Moment nicht Bescheid.
Ich glaube, du bist zu. Du willst alles mit den ganzen Zahlen und gucken, und was passiert noch. Das ist dieser ganze Free Agency Horror, der eigentlich geil ist und positiv ist, aber du willst alles immer aufsaugen für Informationen.
Ich kann dich einfach nicht lesen, sagen, wie es ist.
Und dann schaltest du deinen Ironiesensor aus. Das finde ich schade ein bisschen, aber gut. Ja, so, mach mal jetzt nach Flott weiter mit dem nächsten Team.
Machen wir Flott weiter. Was ist das nächste Team?
Für dich?
Was haben wir? Die Detroit Lions.
Ja.
Die hatten ja, auf gut. Center Ersatz gebraucht. Das war auch erwartbar, dass da was passiert. Kate Mays, 3 Jahre, 25 Millionen. Ja, ist ein solider Center. Weiß nicht, du hattest vor 2 Jahren Frank Regnault, jetzt Graham Glasgow, jetzt Kate Mays. Gefühl ist immer noch nicht die Lösung bei den Lions.
Ganz ehrlich, das muss man einfach abwarten. Ich hab, als ich den Namen gelesen habe, dachte ich, ja, okay, gut, passt. Haben sie einen neuen Center. Ehrlich, ganz ehrlich, hart gesprochen. Umbau, O-Line, keine Ahnung, wie man nennt es, wie ihr wollt. Sie mussten was machen. Ich finde den gut, kann aber jetzt nicht sagen, wie krass gut er ist. Ja, ist halt jetzt ein Lion.
Nachgeschaut. Der hatte
ist halt jetzt ein Löwe.
Letztes Jahr genau bei den Panthers 14 Spiele 12-mal gestartet, ja.
Ja, ja, okay. Aber sie haben noch einen geholt und da muss ich sagen, der ist für mich in der öffentlichen Wahrnehmung, wird der einfach, egal ob in Deutschland oder auch in den USA, viel zu schlecht gemacht. Knieprobleme, ja. Verletzungen, okay. Ist nicht mehr Nummer 1 Running Back gewesen. Es geht um Isaiah Pacheco. Der kommt von den Chiefs, hat jetzt für 1 Jahr unterschrieben, war natürlich Free Agent. Und der Kerl ist, finde ich, wenn man bedenkt, dass jetzt Jahmyr Gibbs und Pacheco das Running Back Duo sind, der ist ja jetzt der Ersatzmann von Montgomery. Ich finde, es ist kein 1-zu-1 Ersatz. Er ist auch ein explosiverer Runner. Vielleicht ein bisschen der körperlichere als Jahmyr Gibbs. Aber er ist mir sogar ähnlicher zu Gibbs als zu Montgomery, wenn ihr mir folgen könnt. Mhm. Finde aber es trotzdem eine richtig geile Verpflichtung, weil ich den Pacheco in vielen, vielen Teams als klaren Starter sehe, Klammer auf, wenn er fit ist, Klammer zu.
Okay, als klaren Starter nicht. Was in dem Fall schon spannend ist, und da haben wir gerade vorhin uns die Zahl nochmal angeschaut, der unterschreibt für 1 Jahr, und ich hoffe, das stimmt, für 1 Jahr und 1,81 Millionen voll garantiert, und das halt einfach gar nichts.
Ja. Also ja, der muss mit der öffentlichen Wahrnehmung und nach seinen Verletzungen halt irgendwie wieder bei Null anfangen. Und das tut er mit diesem Vertrag. Geht aber zu einem Team, das ein Contender sein muss.
Wobei der Vertrag schon sehr wenig ist, oder?
Ja, das ist schon. Also vielleicht kommt er dann nochmal irgendwie eine Range nach oben, aber das ist halt so ein, das ist wie wenn du dich, keine Ahnung, als Fußballprofi mal 1 Jahr in die dritte Liga ausleihen lässt, da gut performst, dann kannst du beim Zweitligisten wieder einen besseren Vertrag unterschreiben. So ist mein Gefühl. Ich mag Isaiah Pacheco, ich mag, wie der stampft, ich mag, wie der läuft. ich finde ihn nicht den perfekten Ersatz für Montgomery, das ist mein einziger Kritikpunkt. Ist aber halt die Frage, ob die Lions das überhaupt wollen oder brauchen.
Vielleicht ist schon perfekt,
nur,
ja.
Genau, die Frage ist halt nur, sie wollen vielleicht jetzt gar nicht mehr immer dieses doppelköpfige Monster haben, sondern einen Ersatzmann von Gibbs, und das kann Pacheco zu 100% sein.
Ja, und du musst halt auf die Kohle schauen, gerade die Lions, und das auch ist einfach das, gar nichts. Ja. Hast wieder so einen Angry Runner, und ich glaube, als Nummer 2 jetzt hinter Gibbs, der schon dein Workhorse ist, da bin ich echt gespannt, wie der da reinpasst, weil ja, die Wahrnehmung war ein bisschen negativer jetzt bei den Chiefs, weil er halt auch viel alleine schultern musste und dann irgendwie Hand die Lorbeeren immer bekommen hat, weil der in die Endzone ran durfte, dass seine Zahlen jetzt auch nicht so brutal waren, was zum Beispiel Touchdowns anbelangt.
Ja.
Aber Pacheco, ja, tatsächlich hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, dass er für so wenig Geld unterschreibt.
Ja, absolut. Das ist schon, also ich freue mich auf den. Und dann haben wir das nächste Team, da muss ich sagen, ich habe noch keine Meldung gelesen, aber sie werden definitiv für den defensiven Meetingraum breitere Türen einbauen müssen. Denn das ist, finde ich, ein richtig geile 2 Transfers, die sie da geholt haben per Free Agency und auch welche, die ordentlich Kohle gekostet haben. Die Carolina Panthers holen Edge Rusher, Linebacker, nennt es wie ihr wollt, Jalen Phillips für 4 Jahre 120 Millionen. Und dazu den Linebacker der Jacksonville Jaguars, 3 Jahre 45 Millionen, der ja auch bei jedem anderen Team auf dem Zettel stand. Jedes Team wollte den, zumindest fast jedes oder sehr, sehr viele. Das sind 2 Verpflichtungen. Panthers, geil, finde ich richtig gut.
Kann dir nicht widersprechen, ich mache auch nochmal für Jalen Phillips und Devin Lloyd, dass beide bei denen landen. Also bei Jalen Phillips war ja so ein bisschen meine Hoffnung ist das falsche Wort, die Vermutung, dass die Eagles es irgendwie hinbekommen, für 4 Jahre 120 Millionen, 80 garantiert, natürlich nicht. Die Panthers haben schon angekündigt, die wollen aggressiv sein, gerade auf der Edge-Position fehlt Qualität, hat Qualität gefehlt. Sie haben es gesagt, sie haben es jetzt getan, der ist ja auch erst 26 Jahre alt.
Eben, das ist krass, das ist so gut.
Und das ist jetzt natürlich gut, ja, für jemand, der auch schon verletzt war, viel Geld, ja, und auch viel garantiertes Geld. Ich mag es aber auch einfach, weil ich jetzt endlich mal dieses aggressive Verhalten habe, was sie selber sich auferlegt haben, angekündigt haben. Ich mag Jalen Phillips. Mal schauen, ob der dann, vielleicht braucht es ja nochmal einen zweiten guten Pass-Rusher dazu. Devin Lloyd, super letzte Saison, der hat ein super Timing mit seinen 5 Interceptions. Bleibst du in Erinnerung. Aber du hast einen Top-Edge-Rusher geholt, einen Top-Off-Ball-Linebacker. Die Panthers-Defense letztes Jahr schon von Platz 32 auf 16. entwickelt, nenne ich es jetzt mal. Und ich glaube, mit den Jungs jetzt auch nochmal, je nachdem, was auch noch passiert, ist nochmal ein weiterer Sprung möglich.
Ja,
ich mag wirklich, was Carolina macht und ist für mich, war ja letztes Jahr eh schon so, aber ist für mich im Moment die beste Mannschaft in dieser Graupen-Division.
Ja,
in der NFC South ist mit den zwei Dingen Carolina für mich in der Christoph-Form-Tabelle, die auf Platz 1.
In welcher Tabellenposition ist denn der Divisionskonkurrent, die Tampa Bay Buccaneers, die Krautentruppe, wie du vielleicht zwischen den Zeilen sagst, die haben ja auch ein bisschen was gemacht. Kenneth Gainwell haben wir vorhin schon mal gesprochen, der Ex-Steeler, neuer Running Back dort, 2 Jahre 14 Millionen unterschrieben und Alex Anzalone, einer meiner Lieblingslinebacker, nicht mehr bei den Lions, sondern jetzt bei den Bucks, ein sehr gut befreundeter Bucks-Fan, hat mir auf diesen auf diese Nachricht geschrieben, 2 Jahre 17 Millionen. Geil, feier ich. Und muss ich auch sagen, das haben sie gut gemacht. Kenneth Gainwell, ja, das passt irgendwie zu dem System. Auch da immer wieder mal gerne Receiving Running Backs, zumindest versuchen sie es. Klappt nicht immer ganz gut, aber ja.
Genau, mit Gainwell hast du den neuen Rashad White dann. Bucky Irving ist die klare Nummer 1 im Backfield. Gainwell also Third Down Back, Entlastung für Bucky Irving, wenn es nötig ist. Ist, glaube ich, auch wirklich der bessere Receiving Back als White.
Ja.
Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist meine Einschätzung. 2 Jahre 14 Millionen auch nicht schlimm. Anzalone wusste ich schon, da werde ich nicht viel sagen müssen. Das ist dein Ding als Anzalone-Fan und Linebacker-Fan. Da ist ja die große Frage, Lavonte David, der will sich noch demnächst entscheiden, ob er weitermacht oder ins Karriereende reitet, à la Lucky Luke. Mhm. Kate Otten haben sie auch verlängert, Tight End.
Stimmt, ja.
Es ist jetzt.
Den finde ich zu teuer ein bisschen, aber das muss jetzt hier nicht ausarten. Aber
sag mir die Zahlen, ich weiß es nicht.
Weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß nur noch, dass ich es sehr teuer fand.
Okay, ich weiß gerade, ich habe aber wirklich nur aufgeschrieben, verlängert, weil es eigentlich auch dann am Ende des Tages
wurscht ist.
Jamal Dean haben sie ja schon verloren, haben wir angesprochen. Mike Evans haben sie auch verloren, kommt dann gleich als nächstes. Ja, Bucks bis hierhin unspektakulär. Ich mag Anzalone, ich mag den Typ mal noch einfach, der fällt natürlich auf mit seiner Art, mit seinen Haaren.
Mhm. Ja.
Aber Bucks. Wenn wir schon die Formtabelle hatten, für mich schon die relativ klare Nummer 3 mittlerweile in der Division und die müssen aufpassen, dass sie nicht von den Saints überholt werden.
Echt, findest du?
Ja, außer die Offensive kommt wieder ins Laufen, aber Tampa ist schon am Abstürzen, meines Erachtens.
Ich frage mich auch nur, was mit Rashad White passiert, nachdem jetzt Kenneth Gainwell da ist. Rashad White hat noch nirgends unterschrieben. Die Zahlen von Kate Otten finde ich jetzt gerade nicht so
schnell. Ist auch, glaube ich, nicht ausschlaggebend.
Ja. Aber gut. Ja, und dann der große Schocker eigentlich, muss man sagen. Ne? Aus Bucks Sicht, aber auch aus vielen Sicht, 12 Jahre Tampa Bay und jetzt Bay Area, hat Tom Pelissero und Mike Garofalo so schön formuliert. Mike Evans ist Fujikato. Nix mehr Tampa Bay Buccaneers. Hall of Fame Karriere, Ring of Honor Karriere bei den Bucks und jetzt aber bei den San Francisco 49ers. Und ich bin ehrlich, die hatte ich am wenigsten auf dem
Zettel von allen. Ja, Buffalo war ja immer sowas, wo ich auch gesagt hätte, fände ich spannend, da wurde es dann Moore. Aber die Niners, gut, aber die Frage ist ja bei Mike Evans, wie fit ist er? Passt perfekt zu den Niners. Wir können uns darauf einstellen, dass er 3 Spiele macht mit irgendeiner schweren Verletzung. Also 3 Jahre, 60,4 Millionen ist viel, aber ganz wichtig zu sagen, 16,3 Millionen sind garantiert. Also nach einem Jahr ist es quasi, könnte es wieder vorbei sein. Mike Evans ist nicht mehr der Allerjüngste, aber Mike Evans ist immer noch ein guter. Zwar nicht mehr der Mike Evans vor 5 Jahren. Ich glaube, das habe ich genauso letzte Woche gesagt. Dabei bleibe ich auch. Und ich finde es einen sehr spannenden Fit mit den Niners, weil ich den gar nicht auf dem Schirm hatte.
Nee.
Da wird Brandon Ayuk natürlich keine Rolle mehr spielen. Das haben sie auch schon angekündigt. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Evans, Kittle, gut, Jennings ist Free Agent. Der wird wahrscheinlich nicht zurückkommen. Wir haben
Pearsall.
McCaffrey natürlich.
Ja.
Pearsall, genau. Also, rein auf dem Papier.
Ja,
wie so häufig eine spannende Offense. Die Frage ist, wer spielt wie viele Spiele?
Ja. Aber ja, also ich finde es, war für mich echt ein Schocker. Ich kann mir Mike Evans gar nicht in einem Nicht-Bucks-Trikot vorstellen.
Wenn
aber
ich deswegen, vorhin bei Dean schon gesagt habe, was soll bei Evans?
Deswegen, gut, dass du es nochmal ansprichst. Das wollte ich nämlich dir sagen. Ich dachte, du kannst dir Dean nicht vorstellen. Aber warte mal auf die Meldung nachher. Also das war natürlich ein ordentlicher Schocker. Bin ich sehr gespannt. Hoffe, dass er fit bleibt. Kann für Brock Purdy. Also ich glaube, Brock Purdy und Evans im Zusammenspiel, das wird richtig gut. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut.
Also werden geile 3 Spiele, definitiv. Werden geile 3 Spiele.
Komm, dann machen wir lieber weiter. Die Kansas City Chiefs, ein ehemaliger und vielleicht wieder dann Rivale der San Francisco 49ers dann für den Super Bowl. Die haben sich den Super Bowl MVP geholt. Kenneth Walker, 3 Jahre, 45 Millionen, 28,7 Millionen garantiert. Und an der Stelle wollte ich nur noch mal mitgeben, umso witziger ist es, dass bei der Super Bowl Parade der GM der Seattle Seahawks bei seiner Rede gesagt hat, vor 5 Minuten wollte Kenneth Walker noch mit mir verhandeln. Oh, what a guy. MVP. Jetzt ist es irgendwie witzig. Hättest du das Bier kurz zur Seite gestellt, hättest du 5 Minuten genommen. Vielleicht wäre er jetzt noch bei dir. Ist hat ein krasser so Verlust. Ja. Nee, weiß ich nicht, aber das mal, damit es schauspielerisch ein bisschen besser rüberkommt, weißt du. Ist ein krasser Verlust für Seattle und ein geiler Fit für die Chiefs. Wir haben ja schon immer gesagt, ob das ein Breece Hall war oder andere Kandidaten, sie brauchen einen Running Back. Jetzt haben sie ihn.
Ich hätte Kenneth Walker nicht erwartet, sage ich dir ganz ehrlich. Also es sind ja bis zu 45 Millionen möglich. Ich glaube, das, was genau rauskommt, sind 43,05, eine schöne krumme Summe. Mhm. Aber 45 ist das, was dann rauskommt. Also im Jahr so, lass uns die 45 rechnen mit 15 Millionen. Da hatten wir ja letzte Woche auch so ein bisschen gesprochen, wo landet er dann tatsächlich? Ich glaube, mit 15 Millionen ist nicht komplett aus der Welt gegriffen, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja.
Und natürlich macht das ja besser auf der Position. Das war eine Schwachpunktposition. Ich habe nochmal nachgeschaut, die hatten letztes Jahr als Team 44 Runs von 10 oder mehr Yards. Davon waren aber nur 23 von den Running Backs. Also Mahomes hatte ja auch wahnsinnig viel geliefert. Alleine Kenneth Walker hatte laut Next Gen Stats 33 Runs über 30 Yards. Das waren die 6 meisten der Liga. Also der hatte 10 mehr schon als alle Running Backs der Chiefs letztes Jahr zusammen. Sie brauchen Explosivität, sie bekommen Explosivität, sie bekommen einer, der für viele Missed Tackles sorgt. Da war Platz 3 in der NFL, was die prozentuelle Verteilung anbelangt. Also 30% Missed Tackles, das war der drittbeste Wert. Er ist teuer, ein Etienne wäre billiger gewesen. Trotzdem, Kenneth Walker macht sie natürlich besser. Spannend wird sein, wie viel ist der MVP-Bonus bei der Summe? Wie viel hat er bekommen, wenn er mit den Seahawks in der zweiten Runde ausscheidet?
Ja,
in der Wildcard Round.
Ja, man muss schon auch sagen, also die letzte Saison war natürlich überragend und man hat gesehen, dass er ein verlässlicher Dude ist, nachdem Charbonnet auch ausgefallen ist. Das muss man ehrlicherweise sagen. Da haben wir damals dann zum Jahreswechsel sozusagen, war das ja gesagt, jetzt ist der raus, ist die Frage, ne, wie viel Workload kann ein Kenneth Walker vertragen? Denn das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. In den letzten, ich sage jetzt mal 20 Monaten zuvor, immer wieder auch verletzt gewesen. Hat aber gezeigt, dass er es kann, ist brutal in Shape. Und bin ich gespannt, wie das bei den Chiefs da generell mit dieser Offense dann weitergeht, weil auch Travis Kelce ja gesagt hat, er wird weitermachen. Ein Jahr nochmal verlängert, 14 Millionen kriegt der Kerl, ungefähr 12 bis 14 Millionen.
Genau, 12 Millionen bis zu 15 sind möglich. Ich glaube, das ist die aktuellste Summe, ja, aber sowas in der Range.
Und dann mussten sie ja was in der Defense machen, wir haben es ja vorhin schon gesagt, die haben ja ihre komplette Secondary ausverkauft. Das war schon krass, da dachte ich mir so, okay, alle feiern die Chiefs für Kenneth Walker, Super Bowl MVP. Aber kriegen hinten halt 40 Dinger reingebraten. Haben dann aber Lowry Gilman geholt, den Safety, der vorher bei den Chargers war. Ne?
Ja. Wurde doch getradet noch zu den Ravens, oder?
Ja, stimmt.
Der kam doch im, wie hieß er? Mir fällt der Name gar nicht ein. Fällt mir noch ein. Aber der war auf jeden Fall im Trade.
Auf jeden Fall haben sie den geholt. Ein sehr, sehr guter Safety, nachdem Cook ja auch weg ist. Und die Zahlen dazu sind 3 Jahre fast 25 Millionen.
Oh, dafür Owe, der war's. Ich verwechsel immer mit Boye Mafe. Die zwei machen mich wahnsinnig.
Die kommen aber später beide noch.
Das ja, super.
Also später, jetzt dann gleich, genau. Und Defensive Lineman Kyrus Tonga, 3 Jahre 21 Millionen. Der kommt ja jetzt von den Patriots, hatte da so seinen in Anführungsstrichen Durchbruch. Ja, der war ja ein paar Jahre mal bei Bears, Falcons, Vikings und nie so richtig angekommen. Auch Cardinals hat bei den Patriots einen guten Job gemacht. Und darf sich jetzt also auch in der Defensive Line neben Chris Jones bei den Chiefs beweisen.
Alles gut. Du hast aber halt keinen Trent McDuffie, keinen Jalen Watson, keinen Brian Cook mehr, nachdem du vorher immer schon welche verloren hast. Das wird eine Arbeit für Spagnolo, die Defensive wieder auf das Niveau zu bringen, weil Tonga, du hattest nach Chris Jones nichts Gescheites in der D-Line, Interior Line, so vielleicht formuliert. Kalafdis muss nochmal zeigen, dass er den fetten Vertrag wert ist. Lowry Gilman finde ich eigentlich ganz gut, sage ich ganz ehrlich. Mit den 3 Jahren, nicht ganz 25 Millionen. Du brauchst ja auch einfach Leute nach dem fast schon Aderlass und Kenneth Walker,
ja.
Wenigstens machen sie was auf der Position. Teuer, ja, aber wenigstens machen sie was. Wir können es nicht die ganze Zeit fordern, dann machen sie was und sagen, ist aber zu teuer.
Ja, das stimmt. Das hast du absolut recht. Ja. Das stimmt wohl. Wie teuer findest du den Vertrag von Isaiah Likely, der ja eigentlich, glaube ich, Top-Target auf der Tight-End-Position war in dieser ganzen Liga, war ja irgendwie ewig die Nummer 2, vielleicht Nummer 1b hinter Mark Andrews bei den Baltimore Ravens und folgt jetzt seinem ehemaligen Head Coach John Harbaugh nach New York. Die Giants holen ihn für 3 Jahre 40 Millionen.
Ich find's viel. Weiß nicht, wie dein erster Gedanke war. Also ich mag Isaiah Likely, auch über den haben wir letzte Woche gesprochen. Da hatte ich mal die Chiefs, wenn Kelce aufhört, reingebracht. Ich glaube, für das Geld wäre es nicht passiert. Und Harbaugh holt sich einfach alle ehemalige Ravens-Spieler oder mit Ravens Vergangenheit, die er kennt. Der hat jetzt 13,3 Millionen Annual Average, also Jahresgehalt, ist der 5. teuerste Tight-End-Vertrag, ist aber nicht der 5. beste Tight-End. Noch nicht. Ich halte viel von Isaiah Likely, da wird aber schon viel in die Zukunft investiert. Und ich finde es ganz lustig, er hat 0,3 Millionen mehr pro Jahr als Andrews bei Ravens.
Naja.
Okay, die sind eine andere Timeline, was die Karriere anbelangt. Fand ich trotzdem lustig.
Ja. Dann haben wir weil du was gesagt hast, Patrick Ricard, der Fullback, auch ehemaliger Baltimore Raven, einer der besten Fullbacks, mehrfacher Pro Bowler, ist ja auch John Harbaugh gefolgt. Tremaine Edmonds, 3 Jahre, 36 Millionen, finde ich einen richtig geilen Linebacker auch. Auch da muss ich sagen, das ist bei den Giants, ich habe sie ja letztes Jahr so gelobt, ne? Gerade für diese Defense.
Ging super auf,
das ging, hat sich richtig gelohnt. Da muss ich sagen, das ist jetzt mit Tremaine Edmonds, den mag ich auch. Ich finde, der hat das in den letzten Jahren ein bisschen vermissen lassen. Kann mir aber vorstellen, dass ein John Harbaugh in diesem neuen Giants-Regime gut zum Tragen kommt.
Genau, die Bears, die haben ihn ja entlassen. Die Giants wollten nicht für ihn traden. Die haben also wirklich abgewartet, bis er entlassen wird. Der übernimmt dann diese, ja, das darf man glaube ich schon sagen, die Führungsrolle für Bobby Okereke auf Linebacker-Position. Ja, ist zumindest ein erfahrener Hase. Ich finde tatsächlich spannender, dass sie mit Jermaine Illuminor verlängert haben, ihrem Right Tackle. 3 Jahre 39 Millionen, 26 Millionen garantiert. Ich finde 13 Millionen pro Jahr ist ein sehr fairer Preis für die Giants. Der ist der 16 teuerste Right Tackle und finde ich ein gutes Signing von den Giants, den zu behalten. Machst du, glaube ich, nichts verkehrt.
Nichts verkehrt gemacht haben in dem Fall auch die Las Vegas Raiders mit dem nächsten Trade. Da habe ich mir jetzt extra das nochmal aufgemacht.
Nichts verkehrt gemacht und jetzt kommen die Chats. Das ist eigentlich so eine Wortkombo, die nicht zusammenpasst, aber ja.
Was auf jeden Fall man festhalten muss, ist, dass Geno Smith mittlerweile so viel wert ist wie ein Panther. Ich sage euch auch warum. Die Texans haben den Saints-Panther Kai Kroeger getradet und haben da einen 7-Runden-Pick zu einem 6-Runden-Pick gemacht. Die Las Vegas Raiders haben Geno Smith zu den New York Jets getradet und haben da einen 7-Runden-Pick, einen 6-Runden-Pick gemacht. Das zeigt aktuell die Lage rund um Geno Smith. Die Jets versuchen es mal wieder mit einem neuen Quarterback. Man muss dazu sagen, das Thema Gehalt ist eines, wo die Raiders ein bisschen besser rausgekommen sind, als ich es gedacht habe, ehrlicherweise. Ich dachte, das wird halt so eine Nummer wie mit Tua. Aber am Ende des Tages, weil der Vertrag ja nochmal verändert oder angepasst worden sind, sind es 18,5 Millionen, die dann noch ein bisschen dagegen zählen. Und die können ja auch weniger werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also, er bekommt 18,5 Millionen. Genau. 16,2 zahlen die Raiders. Die Jets erhöhen aber sein Gehalt um 1 Million, zahlen ihm also nicht 2,3 Millionen, sondern 3,3. Die hätten ja auch auf eine Entlassung warten können, ihn dann fürs Veterans Minimum holen können. Das ist, glaube ich, so 1,3 Millionen. Hätten dadurch aber natürlich auch unter Umständen Konkurrenz bekommen können. Der Name Vikings ist im Zusammenhang mit Geno Smith auch schon mal gefallen. Die Frage, die ich mir dann nur stelle, was machen die Jets da? Das Quarterback-Duo heißt jetzt Geno Smith und Justin Fields, Stand heute.
Ja, das ist wieder so ein Übergangs.
Aber ist es ein, weil Geno Smith war jetzt letztes Jahr beschissen. Aber der war jetzt nicht so schlecht. Ist er nicht fast eigentlich zu gut für das, dass die ja wahrscheinlich dann nächstes Jahr auf den Quarterback-Markt gehen und du eigentlich ja so hoch wie möglich.
Naja, ich sag mal so.
Also, ich habe keiner, was die vorhaben.
Es ist ja, ich weiß ja nicht, ob das bei den Raiders genauso war. Natürlich mit Pete Carroll nicht. Haben wir auch drüber gesprochen vor 2 Wochen. Nochmal in die Folge reinhören. Geno Smith ist ja eigentlich ein überragender Übergangs-Quarterback, weil er nicht mehr der Jüngste ist. Dazu ist es jetzt für ihn noch ein Feel-Good-Moment. Er hat seine Karriere ja bei den Jets begonnen
vor einigen Jahren. Ich finde ihn fast zu gut für die Jets, oder?
Ja, aber nicht in der aktuellen Form, wie er jetzt war. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber das ist doch eigentlich super. Es ist ein Feel-Good-Moment für ihn. Ein Feel-Good-Moment
ist auch Kicker
für ihn. Und dass er zu den Jets zurückkehrt, wo er seine Karriere begonnen hat. Er kann ein super Übergangs-Quarterback sein. Er kann auch ein richtig guter Quarterback sein. Das haben wir bei den Seahawks ja vor 2 Jahren noch gesehen. Kann aber auch nicht so gut sein wie bei den Raiders letzte Saison. Macht für mich schon Sinn, um dann eben sich auf der Quarterback-Position so aufzustellen, dass man dieses Übergangsjahr mit Geno Smith haben kann. Plus, man könnte dann ja sogar noch ein Jahr weiterdenken, eher dann einen Rookie, der möglicherweise kommt, von der Draftklasse 2027, dementsprechend führen kann. Und auch Justin Fields vielleicht lernen kann, auch wenn sie den vielleicht noch wegschicken. Aber das macht für mich schon auch mittelfristig Sinn, finde ich. Aber
sie hoffen, dass es so läuft wie mit Brissett bei den Cardinals, dass er eigentlich ganz gut spielt, aber sie trotzdem verlieren.
Ja, oder so, genau, damit sie Nummer 1 Pick haben. Oder
was. Ja. Möglichst hohen Pick,
Also.
Ja, Jets.
Ja, es ist dann haben sie noch Jose Osei geholt, der war, glaube ich, bei den Bengals zuletzt, wenn ich mich nicht irre. 3 Jahre, 34,5 Millionen.
Auch das ist ja, die brauchen auf Edge nach dem Jermaine Johnson Trade, haben wir letzte Woche gesagt, die brauchen auf Edge jetzt was, sie haben auf Edge was gemacht mit Osei. Die hatten auch die wenigsten 6, nicht nur keine Interceptions, die hatten die wenigsten 6. Osei wird im April 26 Jahre alt. letzten beiden Jahren immer nur in An- und Abführung 5-6 hinbekommen. Ich finde ihn schon teuer, weil es eben 2 Jahre garantiertes Geld ist. Auf der anderen Seite, mein Gott, bei den Chats, sie müssen auch Geld ausgeben.
Ich
bin da relativ unemotional, ganz böse gesagt.
Ja, und sie haben auch dahingehend, wenn man jetzt sagt, Geno Smith ist auf der Position top und dann jetzt mit Osei auf der Defense-Seite insgesamt auch so weit, so vielleicht mehr als nur solide. Auf der Defense-Seite vor allen Dingen was gemacht mit Linebacker Demario Davis, der auch zurückkommt sozusagen von den Saints. 2 Jahre 22 Millionen. Dazu Kingsley Enagbare für 1 Jahr und 10 Millionen geholt. Also die haben, wenn sie jetzt was gemacht haben, in der Defense-Seite gemacht. Da muss man mal schauen, wo da die Reise hingeht. Auch mit Breece Hall, der den Franchise-Tag unterschrieben hat sozusagen, ob da noch was anderes passiert. Aber ja.
Ja, Aaron Glenn, der Head Coach, und Demario Davis, die haben ja eine gemeinsame Zeit bei den Saints, wo er selbst gesagt hat, das ist einer der besten Leader, die er kennt. Der kommt jetzt mit 37 Jahren, kann da eine schlechte Defensive anführen. Ja.
Und sie jeden Tag ein bisschen besser machen.
Ein bisschen besser.
Genau. Die Commanders haben auch vor allen Dingen in der Defense zugeschlagen tatsächlich. Amik Robertson, 2 Jahre, 16 Millionen. Und dann einer deiner Lieblingsspieler, Odafe Oweh, für 4 Jahre 100 Millionen, 68 Millionen garantiert. Das ist eine richtig krasse Nummer, weil man auch dazu im Hinterkopf behalten muss, dass die Edge Clavon Chason von den Patriots geholt haben, noch für 1 Jahr und 12 Millionen, der so ein bisschen dahinter rumfliegen kann. Ich finde, da haben sie vor allen Dingen da vorne mit diesen 2 Namen plus Amik Robertson hinten ordentlich was investiert, dass man diese Commanders Defense, wenn du dich erinnerst, die wir vor 3 Jahren mal immer gesagt haben, wow, was für eine Defense. Was für eine Line. Das können sie mit den Namen schon durchaus wieder erreichen.
Genau. Oweh, Chason in der Line, Robertson Secondary und dann erweitern wir es einfach noch mit Leo Chanel von den Chiefs. 3 Jahre, 24,75 Millionen. Also sie haben in der Defensive echt was gemacht, weil die auch einfach schlecht war. Gehen wir es vielleicht nochmal nach der Reihenfolge durch. Von vorne nach hinten vielleicht. Oweh, gerade vorhin schon mal schwierig für mich zu merken mit Boye Mafe. Ist schon auch viel Geld, 4 Jahre 100 Millionen, sind 68 garantiert, aber du musstest da einfach was machen. Die Top-Leute hast du nicht bekommen und dann war Owe für mich schon im Tier dahinter eigentlich, was die Pass-Rusher anbelangt.
Absolut.
Armstrong, der kommt von einem Kreuzbandriss zurück. Mal schauen, wie gut der dann wieder spielt. Und letztes Jahr war halt Von Miller dein Sack-Leader. Der war die klare Nummer 1 von Jacob Martin und eben Dorrance Armstrong, der aber einen Kreuzbandriss hatte. Die hatten wohl Interesse an Jalen Phillips oder auch Boye Mafe, um das Chaos komplett zu machen für meinen Kopf. Ein bisschen gamble sie mit Odafe Oweh. Der hatte ja vor 2 Jahren bei den Ravens 10-6. Letztes Jahr war es dann nicht so gut. Bei den Chargers hat er besser funktioniert als bei den Ravens damals. Chason wahrscheinlich zum ersten Mal wirklich auf sich aufmerksam gemacht. 1 Jahr 12 Millionen. Wieder ja, so ein
Prove-It-Deal. Zweite Saisonhälfte gespielt.
Hätte ich eigentlich auch gedacht, dass der vielleicht schon ein bisschen, zum Beispiel bei den Raiders oder sowas, ein bisschen mehr Geld sogar abstaut. Wobei die Commanders sogar viel Geld haben.
Ich glaube, dass ich das auch im Zuge irgendeiner Playoff-Übertragung gesagt habe, mit Vertrag auslaufend, dass der irgendwo einen 3-4-Jahres-Vertrag unterschreiben wird. Dass er nur 1 Jahr unterschreibt für 12 Millionen ist jetzt nicht schlecht. Für 1 Jahr brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich habe da echt mit was Krasserem gerechnet, muss ich sagen.
Ich finde das du aber eigentlich ganz gut. Sie machen da jetzt mal was. Amik Robertson, auch auf Cornerback bei den Commanders, hat einfach Qualität gefehlt. Latimore hat sie ihnen einfach nicht gebracht. Haben wir ja schon angesprochen, dass der entlassen wurde. Ich finde es mit Mike Sainris still im 3. Jahr, mit Trey Amos im 2. Jahr und mit Amik Robertson einen durchaus erfahrenen, ist Talent, aber auch Erfahrung mit dabei. Sainris still und Robertson sind wahnsinnig variabel. Robertson hat jetzt nicht das beste Jahr bei den Lions. Vor 2 Jahren hat er mir deutlich besser gefallen. Wenn er das wieder hinbekommt, finde ich, auch da sind sie ordentlicher aufgestellt. Und ich bin ein Leo Chanel-Fan. Ich war grundsätzlich Fan von den Linebacker-Core da bei den Chiefs.
Ja.
Weil das war auch bei den Commanders. Bobby Wagner, so gut er immer noch war, nicht mehr so gut wie früh, aber mit 35 immer noch gut. Frankie Louvu ist auch 39. Und mit Chanel hast du jetzt einfach einen Jüngeren bekommen mit 25 Jahren. Und ich finde auch den Preis in Ordnung, weil du halt einfach Qualität brauchst und die kostet was in der Free Agency.
Ja, das ist, also, wie sagt man, Preis-Leistungs-Verhältnis, so, ist bei Chanel auf jeden Fall gegeben, finde ich auch. Also das muss man schon.
Der einzige Gamble ist für mich wirklich Mikkel Oweh und dem traue ich es aber zu, dass er es hinbekommt, weil halt eigentlich keine Pass-Rush-Qualität außer Armstrong da ist.
Ja, aber da sind wir wieder beim Thema, was wir ganz am Anfang hatten, dass die Edge-Rusher-Position natürlich eine gewisse Range auf den Markt bekommen hat, weil gewisse Namen über den Ladentisch gehen. Und dann musst du für jemanden wie Oweh eben auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
Die hätten wahrscheinlich die Kohle gehabt, die hätten Interesse wahrscheinlich gehabt an Hendrickson, aber wahrscheinlich sagt der, nee, ich habe bessere Optionen.
Ja, ja, genau.
Ohne es zu wissen, einfach nur als Empfinden, oder Jalen Phillips, wenn sie an dem interessiert waren, Carolina ist die bessere Option, ja.
Ja, genau. Ja, Jalen Phillips ja auch 120 am Ende, ne? Also ja, das ist dazu. Laremy Tunsil verlängert in
mal
der Offensive Line, Left Tackle, mal wieder. Ja,
das ist die lustigste Geschichte. Der war der erste O-Liner mit über 20 Millionen Jahresgehalt, der erste mit über 25, jetzt ist er der erste mit über 30. Herzlichen Glückwunsch, Larry Metanzil. Der hat einen super Berater, oder er macht einen einfach richtig guten Job.
Ja, das stimmt. Das
ist der höchste Signing-Bonus ever von einem O-Liner mit 32,5 Millionen. Also Chapeau. Ja. Der Agent macht seinen Job.
Dann kann er aber das auch nochmal auf dem Platz gerne mal zeigen, wieder, dass er so ein richtig guter ist. Aber das ist ein anderes Thema. Machen wir weiter mit den Arizona Cardinals. Ja, ja, auch die brauchen natürlich Spieler, auch wenn sie nicht eine Saison zum Vergessen hatten. Die holen den Running Back, der zuletzt bei den Falcons war, Tyler Allgeier. 2 Jahre, 12,25 Millionen, haben da vorher bereits mit James Conner verlängert. Also, die haben ein Running Back Duo mit James Conner und Tyler Allgeier.
Haben sie mit Conner verlängert oder umstrukturiert? Ich glaube umstrukturiert, oder?
Ich glaube umstrukturiert und verlängert. Ich habe verlängert reingeschrieben hier bei uns in die Liste. Aber wer weiß, was weiß ich schon? Es sind so viele Sachen passiert.
Ist auch nicht so kriegsentscheidend.
Ja, auf jeden Fall bleibt der. Also der ist auf jeden Fall noch da und er bleibt auch. Ein tolles Running Back Duo, finde ich. Allgeier, der ja bei den Falcons hinter Bijan Robinson trotzdem immer mal wieder seine Snaps bekommen hat, gerade auch in der Red Zone.
Ich glaube echt, dass das Spaß macht. Tyler Allgeier war eh höher, weil 2 Jahre 12,25. Jetzt haben die Chiefs für Walker 15 pro Jahr über 3 Jahre. Ja. Für Allgeier gerade so über 6. Mhm. Walker ist der bessere Running Back. Aber wäre das, also aus Chiefs Sicht, wenn du Geld, so ein Allgeier, ist vielleicht ein größerer Gamble, aber natürlich ein ganz anderes,
finde ich auch.
Eine ganz andere Überweisung.
Also ich kann mir den noch nicht so als den Nummer 1 Guy vorstellen, bin ich ehrlich. Das obliegt aber auch seiner bisherigen Rolle. Weil wenn du in einem Team bist mit Bijan, wirst du nie die Nummer 1 sein.
Mich hat der letztes Jahr einfach echt überzeugt, Allgeier.
Ja, total. Auch
ist Nummer 2 natürlich, total. Hast du vollkommen recht.
Aber genügend Snaps bekommen, um doch da jetzt im Backfield der Cardinals gemeinsam mit Conner für Furore zu sorgen. Dazu haben sie auf der Skill-Position Kendrick Bourne geholt. Als den Wide Receiver, 2 Jahre 11,47 Millionen. Der hatte ja quasi seinen zweiten Frühling letztes Jahr, kann man sagen. Jo. Der kam ja wieder empor. Kann ein sehr verlässlicher Dude sein, auch wenn es manchmal ein bisschen haperte bei den 49ers, Stichwort Route Running. Aber das kann man ja jetzt, da kann man ja dran arbeiten, und wenn man bei einem Team bei Null anfängt, bei den Cardinals, durchaus interessant.
Tatsächlich auch, ich finde es auch wieder bei den Running Back Positionen. Marvin Harrison muss halt letztendlich mal durchstarten. Michael Wilson muss es konstant jetzt halten, dieses Niveau.
Ja.
Und dann hast du halt Trey McBride als dein Go-To-Guy schlechthin. Aber wenn jetzt Kendrick Bourne eine gute dritte Rolle hat, also eine Rolle als dritter Receiver, das klingt jetzt alles auf dem Papier gar nicht mal so wahnsinnig bescheuert.
Nee, die einzige Frage ist natürlich, wer Quarterback spielt.
Das wird Brissett sein.
Das, meinst du? Sicher? Ja, also,
glaube ich, dass die das gehen und dann nächstes Jahr auch auf Quarterback-Markt gehen, genauso wie Jets.
Die große Gerüchteküche, werde ich jetzt reinschauen, nicht, dass da gerade was passiert, Kyler Murray, dass die Vikings da großes Interesse daran hätten, den zu holen. Also der wird dann bei den Cardinals nicht bleiben.
Was haben wir denn noch bei denen? Guards, Isaac Siomalo. Ja. 3 Jahre, 31,5 Millionen. Die O-Line wird bei denen anders sein. Der wird Ende Oktober 33 Jahre alt. Ich weiß jetzt bei dem tatsächlich die Garantiesumme nicht.
Ja, kann ich dir nicht weiterhelfen.
Bei Siomalo, aber ja, auch da, das ist das klassische O-Line-Gedöns, was Geld anbelangt.
Ja.
Mal schnell parallel nachschauen, ob ich das. Ich habe die Ding nicht, die Garantiesumme nicht aufgeschrieben.
Ja, ich suche
gerade. Oder ob sie schon gibt.
Ich suche gerade. Ja, manchmal gibt's die auch nicht. Also wir haben ja beide immer in diese schöne Liste hier eingetragen. Manchmal ist es dann auch.
Ich glaube, da gibt's noch keine. Deswegen müssen wir den Contract, glaube ich, dann einfach auch ein bisschen noch abwarten, was das wirklich bedeutet.
Ja, an der Stelle nochmal der Hinweis an diesen Mittwoch, wo wir heute aufnehmen. Für euch ist ja schon Donnerstag, da sind die Verträge dann dementsprechend durch. Bei uns bei der Aufnahme passiert es im Laufe des Abends auch nach der Aufzeichnung. Wollte nur übrigens noch mitgeben, die Cardinals haben ja auch gerade Minshew geholt, Quarterback, ne?
Das stimmt.
Kam jetzt gerade noch. Das können wir natürlich auch noch mit reinschmeißen. Also vielleicht auch der. Hatte auch einen Kreuzbandriss, ehrlicherweise. Muss man auch gucken, wie fit der dann ist. Aber der hat unterschrieben für 1 Jahr 5,75 Mios.
Ja, die Nummer 1 ist Brissett. Die gehen dieser mit Brissett. Das ist so ein Bridge hier.
Ja.
Hat ein paar ganz gute Waffen. Da geht es auch darum, die zu entwickeln und dann nächstes Jahr irgendeinen jungen Quarterback dir zu holen.
Ja, sehr wahrscheinlich.
Genau. So viel mal zu den Cardinals. Gehen wir zu den Saints über. Die hätten wir eigentlich vorziehen können, nachdem wir vorhin schon das Power-Ranking hatten. Weil die Saints,
das stimmt, ja,
holen sich auf Running Back Travis Etienne. 4 Jahre, 52 Millionen. Das ist mit 13 Millionen Jahresgehalt. Zwar billiger als Kenneth Walker, billiger als auch der gedeckte Breece Hall.
Ja.
Nicht so viel billiger. Die sind also Kenneth Walker bei 14,35, Breece Hall bei 14,3 und Travis Etienne bei 13, weil der, warum sage ich das, ja auch so ein Kandidat für die Chiefs war. Also in meiner Welt, in meiner Liste.
Ja.
Da ist dann, glaube ich, die große Frage, was mit Alvin Kamara passiert, oder?
Das ist die große Frage. Zwei
brauchst du eigentlich nicht.
Nein, das ist die große Frage. Da habe ich ja auch schon drüber nachgedacht, ob ein Alvin Kamara jetzt nochmal woanders irgendwie abkassiert. Man muss schon sagen, dass bei dem erkennt man irgendwann, dass das Alter einfach irgendwann eine Rolle spielt. So blöd es klingen mag, das ist nicht mehr der Alvin Kamara wie vor vielleicht sogar schon 4 Jahren auf jeden Fall. Die Saints generell ja jetzt seit ein paar Jahren eigentlich keine Rolle spielen. Die waren jetzt in der zweiten Saisonhälfte gut mit Tyler Shuck als junger Quarterback. Da kann man was aufbauen. Das muss man schon so sagen, auch mit der Offensive Line, wo sie jetzt David Edwards geholt haben. Für die O-Line. Insgesamt versuchen sie da jetzt schon was aufzubauen. Ehrlicherweise, der war jetzt ja zuletzt bei den Buffalo Bills. Aber dieser Etienne-Deal bedeutet für mich nur eins, Alvin Kamara entweder nur noch Backup oder Karriereende, ehrlicherweise. Ich kann es mir beileibe nicht vorstellen, dass Alvin Kamara woanders auch nur für ein Jahr unterschreibt und da Backup ist. Der wird nirgends ein Starter sein.
Etienne, wenn du den schon holst, es ist auch dieses Jahr von den Free Agents bei den Running Backs die höchste Gesamtsumme, weil er halt auch 4 Jahre bekommen hat mit 52 Millionen.
Ja.
Kenneth Walker war dann bei maximal 45 Millionen. Also das ist auch der teuerste vom Gesamtvolumen her und den holst du ja nicht einfach so, um dann zu sagen, ja, aber schauen wir mal, was du mit Kamara machst.
Ja, genau.
Oder eben. Du hast so einen großen Fokus auf die Running Backs, aber dafür ist dann Kamara halt auch wahrscheinlich nicht mehr der Kamara.
Nein, ist er nicht.
Wie vor ein paar Jahren.
Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie die Vertragskonstellation ist bei Kamara. Den haben sie ja auch die letzten Jahre immer mal wieder umstrukturiert, ehrlicherweise, wie alles bei den Saints, die ja so peu à peu aus der Cap-Hölle rausgekommen sind. Ich glaube, den Gedanken von dem können wir uns ja langsam auch mal verabschieden, weil sonst kannst du so eine Verträge wie mit Etienne einfach nicht machen oder auch mit Edwards, weil ich ihn gerade schon angesprochen habe, 4 Jahre 61 Millionen. Also das geht nicht, wenn du nicht gewisse Cap-Möglichkeiten hast.
Kamara hat noch bis 26, der verdient pro Jahr 12,25.
Schaut, das ist nicht wenig. Das ist es nämlich. Und dann kannst du, release du den, hast du eine gewisse Penalty-Summe, die du noch zahlen musst, oder wie viel sparst du dann da wirklich? Tradest du ihn weg? Wer nimmt den mit dem Cap-Hit? Strukturierst du den Vertrag um und verziehst es nochmal um ein Jahr die Karriere ein und kannst ihn überzeugen, dass er der Backup ist von Etienne? Ich weiß nicht. Also ich habe Alvin Kamara geliebt. Ich kann mich auch immer noch an das legendäre Spiel erinnern mit den, was waren es, 5 oder 6 Touchdowns. Günther Zapf hat das damals kommentiert, kann ich mich noch ganz genau dran erinnern.
Stimmt.
Aber da sind wir halt seit Jahren sehr weit entfernt. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Der hatte damals für 2 Jahre 24,5 unterschrieben und 19,2 waren garantiert. Also schon auch sehr viel garantiertes Geld. Ja, also wird spannend bei Alvin Kamara, was die Saints vor dem David Edwards hast schon angesprochen, der Guard, 4 Jahre 61 Millionen, das sind 45 Millionen garantiert. Das ist der 15 teuerste Vertrag auf der Guard-Position. Du willst deinen Tyler Shuck mit den bestmöglichen Spielern absichern. Ja, deswegen gibt's dieses Signing und haben noch Caden Ellis auf Linebacker geholt. 3 Jahre 33 Millionen. Da sind dann 23 Millionen garantiert. Ganz schön viele Dreier mit dabei.
Ja, so ist das. So
muss und jetzt das gehen wir zu deinen Cleveland Browns.
Ja, die haben Zion Johnson geholt, den hast du vorhin schon mal kurz angesprochen, der Ex-Chargers Guard, 3 Jahre 49,5 Millionen, weil sie auf der O-Line eben was brauchen, haben aber mit Jenkins, da ist auch Jenkins, der Right Tackle.
Tevin Jenkins, stimmt, mit dem haben sie verlängert und Elvin Jenkins haben sie geholt, nachdem er den Packers entlassen wurde, ja, richtig, guter Punkt.
Genau so ist es. Also der Center Elvin Jenkins, 2 Jahre 24 Millionen, 20 garantiert und Tevin Jenkins, der Right Tackle, den hat man verlängert, einer von den 5 Free Agents, dazu noch Quincy Williams geholt für 2 Jahre von den Jets als Ersatz für Devin Bush auf der Linebacker-Position. Ja, Quincy Williams ganz gut und die O-Line sind 2 Jungs, die man braucht. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt, bei den Browns vor 3 Jahren war die O-Line allererste Sahne. Es waren 5 Jahre lang immer die 5 gleichen Jungs, die aber alle über 5 Jahre lang auch immer nachgelassen haben. Deswegen,
ist so genau. Haben ja auf Right Tackle Titus Howard geholt, den müssen wir letzte Woche schon angesprochen haben. Ja, es passiert ein bisschen was. Ich finde Zion Johnson echt teuer, weil ich habe extra nochmal nachgeschaut. Also Kevin Dotson ist in dem Bereich von den Rams mit 16 Millionen. Joe Tooney kostet 17,5. David Edwards neu bei den Saints, wo wir gerade hatten, mit knapp über 15 Millionen.
Ja.
Die finde ich ehrlich gesagt alle besser.
Ja, das ist dann.
Ist jetzt kein Riesenunterschied, so aber läuft, es ist kein billiger Vertrag von Zion Johnson.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann haben wir noch die Bengals, die haben sehr spät.
Die Sorgenkinder, da sind sie nochmal.
Genau, die haben sehr spät was gemacht. Jetzt haben sie natürlich Hendrickson verloren, das war ja klar. Trey Hendrickson nochmal für alle, die jetzt das eingeschaltet haben. Das wäre irgendwie Quatsch, aber ihr wisst Bescheid. Der ist jetzt bei den Ravens. Die Bengals haben Safety Brian Cook von den Chiefs geholt. 3 Jahre 40,25 Millionen garantiert. Und der letzte Name in unserer Free Agent Signing Frenzy The Zone Podcast Liste, den darf Christoph Stadler vortragen.
Odafe Owe ist es nicht, es ist Boye Mafe, der kommt für 3 Jahre und 60 Millionen. Da ist er nochmal.
Genau. Super Bowl Champion. Finde ich über. Also das muss ich sagen, beide, Brian Cook als auch Boye Mafe für die Bengals wirklich ein absolutes Need, etwas, was sie brauchen, etwas, was sie machen mussten. Natürlich, dass Boye Mafe als Super Bowl Champion ein bisschen Geld kostet, war auch klar. Ich finde auch, Brian Cook hat sich diese Summe verdient. Das ist immer noch eine vernünftige Range, es ist nicht wenig, aber es ist okay. Auch weil die Bengals das eben machen mussten, finde ich 2 gute Moves.
100% Zustimmung, kleiner
aber
Teufelchen auf der Schulter, es waren die Bengals. Alles, was die machen, konnte eigentlich nur besser werden, weil du hast Trey Hendrickson und Osei verloren auf Edge mit Boye Mafe, einen der besten Namen dann bekommen. Und ich finde auch 20 Millionen pro Jahr ist ein sehr guter Wert. Da ist er so in der Range, Greg Rousseau, Johnson Greenard, so die Ecke. Das finde ich auch völlig nachvollziehbar. Ist zum Beispiel billiger als ein George Kalaftis. Boye Mafe, klar, als Super Bowl Champion. Das waren letztes Jahr nur 2 Sacks. Da muss die Produktion besser werden, aber wahrscheinlich jetzt auch in einer prominenteren Rolle, weil das wissen wir bei den Seahawks. Da war einfach alles so ausgeglichen gut. Der hatte in 4 Jahren 20 Sacks insgesamt, Boye Mafe. Das wäre schon ganz gut, wenn, sagen wir mal, die Hälfte jetzt in einem Jahr rauskommt.
Ja.
Was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, zur Trading Deadline wäre der fast von den Seahawks an die Chiefs abgegeben worden. Wäre auch interessant gewesen. Und bei Brian Cook, weil da eben die Brücke zu den Chiefs wieder ist, der nächste Chiefs-Spieler, den die verlieren, war dann guter Tackler. Da können die Bengals definitiv jemanden brauchen. Braucht es einen Starting Safety mit Shorten Battle dann vermutlich. Also kannst du nicht viel falsch machen, ehrlich gesagt, weil aber halt auch vorher so viel schon falsch gemacht wurde.
Das war mal so unsere Free Agency hier bei uns im Endzone The Zone NFL Talk im Podcast. Nochmal der Hinweis, wir nehmen natürlich am Mittwoch auf. Das heißt, wenn ihr es am Donnerstag hört, fehlen vielleicht ein paar Namen wie Kyler Murray, der irgendwo hingegangen ist, Daniel Jones, der bei den Colts verlängert hat. Was auch immer, es gibt ja noch einige Free Agents, die natürlich übrig sind. Deswegen kann da noch ein bisschen was passieren, nicht wundern. Möchte aber diese Folge beschließen mit etwas, damit ihr mal seht, welcher Rattenschwanz da wirklich dranhängt, weil wir mit Trey Hendrickson und dem Max Crosby Drama begonnen hatten. Habe jetzt gerade nochmal die Info erhalten, dass die Colts, die Bills, die Bucks, die Commanders und die Eagles alle fett drin waren und involviert waren in einer möglichen Trey Hendrickson-Verpflichtung.
Habe ich vorhin auch gelesen noch, ja.
Die Colts waren sehr nah dran, heißt es. Die Eagles sind ein bisschen spät eingestiegen. Die Bucks hatten tatsächlich eher so einen kürzeren Vertrag vorgeschlagen und Hendrickson wollte unbedingt einen Long-Term-Deal, war ganz kurz davor, bei den Bills zu unterschreiben, heißt es. Und ist jetzt aber bei den Ravens gelandet, weil die sich aus dem Crosby-Drama da zurückgezogen haben. Also da sieht man mal, da können andere Teams dann auch zu Recht sauer sein. Es hängt immer alles zusammen, weil wenn einer auf einer Positionsgruppe dann plötzlich was anderes macht, dann fallen Dominosteine eben um. Und dann heißt es für Trey Hendrickson und die Ravens, alia acta est. Und die Raiders müssen sie wieder aufsammeln und neu würfeln.
Wow. Für alle Nicht-Lateiner heißt was?
Die Würfel sind gefallen und in Omnibus Linguis Cantare, in Omnibus, lassen wir das. Latein, Muttersprachler.
Was ist mit dem Omnibus? Das kenne ich nicht. Alia acta est kennt man natürlich aus den Asterix-Comics.
Christoph kann kein Latein, egal.
Ich hatte Latein-Leistungskurs.
ACI-Konstruktion, kennst du?
Vielleicht kann man das Leistung auch wegmachen und einfach Kurs sagen, aber es war mein Leistungskurs.
Krass, dann sprichst du ja fließend. Wunderbar, dann bringt uns jetzt Christoph Stadler auf Latein raus. Und wichtiger Hinweis, nächste Woche Gewinner, Verlierer, Free Agency.
Genau, da gibt es den Max Crosby Trader wahrscheinlich zu XYZ. Von daher, Salve!
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.